Folgen irrsinniger Wahnsinn oder wahnsinniger Irrsinn. Die beleuchteten Brüder sind eine Folge vor ihrer 100. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nachlassen, um uns aufzusparen mit den guten Sachen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden ganz besonders gut abliefern heute. Habe ich zumindest so im Gefühl. Oder Benny, wie siehst du das?
Lieber Tim, das habe ich auch. Wir müssen uns vielleicht sogar eher Sorgen machen, dass wir der 100 genug Raum geben zum Atmen. Aber da machen wir uns keine Sorgen. Wir machen einfach, und am Ende sind es nur Zahlen, aber wir freuen uns natürlich, glaube ich, beide darüber, dass wir es so weit gebracht haben.
Ja, ich auf jeden Fall. Ich muss einen kurzen Disclaimer gleich zu Beginn einmal losschicken. Aus Gründen, die zu kompliziert und nicht spannend genug sind zu erzählen, muss ich heute mit dem Mikro in der Hand arbeiten und nicht am Hängearm. Wie heißt das? Wie heißt das, wo man so ein Mikro reintut? Ständer ist es ja nicht.
Ich wollte Spinne sagen. Ich wollte Halterung.
Halterung.
Arm. Mikrofonarm.
Mikrofonarm. Sehr gut. Den kann ich heute nicht benutzen. Deswegen halte ich das Mikro in meinen Händen. Ich versuche es so still wie möglich zu halten, aber sollte es mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser sein, entschuldige ich mich schon mal. Und ich habe auch keinen Popschutz. deswegen kann es sein, dass es ab und zu mal ein bisschen so eine Art Störgeräusch gibt. Benni, wie geht es dir heute am 6. August, Samstag, 22.34 Uhr?
So spät war ich wie noch niemals zuvor, glaube ich. Gerade habe ich mich gefreut über dein wahnsinnig elegantes Beginner-Zitat. Und ansonsten bin ich sackmüde.
Entschuldigung, welches Beginner-Zitat?
Du bist heute unterwegs mit dem Mikro in der Hand.
Ah, war keine Absicht.
Wo willst du hin mit deinem Mikro in der Hand? Mikro in der Hand. Ja, zum Podcast der beleuchteten Brüder willst du. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe Urlaub, ich bin in der Mitte meines Urlaubs. Der Urlaub ist völlig verrückt, völlig ungeplant und durcheinander. Und jeden Tag passiert was, was man vorher nicht wusste. Ich bin extrem müde. Ich bin eigentlich sehr erholt, obwohl ich so müde bin, weil ich eine Nacht fürchterlich schlecht geschlafen habe und ich weiß nicht warum, ob der Vollmond oder der Werwolf persönlich da seine... oh Gott, mach mal bitte weiter. Das wird sonst zu chaotisch, gerade beim Kopf ist so ein Gewitter an Vokabular.
Ist denn gerade Vollmond oder ist es einfach nur gelogen? Nee.
Überhaupt nee. Nicht, gar kein. Ich glaube, gestern war genau ein gerader Halbmond, aber auch das könnte völlig gelogen sein.
Ja, mit dem Mond sollten wir gar nicht erst wieder anfangen. Da haben wir nicht so gute Erfahrungen mitgesammelt.
Benni, es ist so viel passiert.
Ja, bevor wir dazu kommen, kurz mal die Thematik rausräumen. Nächste Folge ist Folge 100.
Ja.
Und wir haben jetzt demokratisch entscheiden lassen, dass unsere 100. Folge live vor Publikum aufgenommen wird in deinen persönlichen Räumlichkeiten und zwar heute in einer Woche, am 13. August.
Also wenn ihr das hört, morgen.
Genau, wenn ihr das sehr zeitig hört. Morgen sind wir zur Aufnahme verabredet.
Also falls ihr vorher noch nichts davon wusstet, weil ihr nicht bei Insta unterwegs seid und das jetzt hört am Freitagabend 22.47 Uhr oder so, dann werft eure Tagesplanung um.
Ja.
Für morgen.
Ja. Verbrennt eure Notizbücher. Nee, wie heißt das? Kalender. Und
aber
kommt.
Nicht gleich verbrennen. Nicht gleich verbrennen. Das ist ein bisschen overdone. Aber streicht durch, was da morgen steht. Aber sagt vorher ab. Das ist auch blöd, wenn man da nicht absagt und einfach nicht kommt.
Genau. Wir sind ja ein netter Podcast. Wir wollen jetzt nicht dazu aufrufen, die Höflichkeit über Bord zu schmeißen.
Wir werden wahrscheinlich Bombenwetter kriegen und es wird glaube ich, ein schöner Abend werden.
Genau.
Du wirst total nervös sein. Aber
ja, bin ich jetzt schon ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke. Du bist tiefenentspannt, oder?
Ich bin ja entspannter in solchen Situationen. Ich weiß nicht, ob entspannter, aber ich genieße solche Situationen.
Währenddessen werde ich das auch genießen können. Aber vorher mache ich mir immer so Gedanken, was kann schieflaufen, was ist, wenn nur vier Leute da sitzen. Und da bist du ja ein großes Vorbild, weil, also von den Leuten, die abgestimmt haben, kann man von so 10, 11 Leuten ausgehen, die da sind. Und Da denke ich mir, ja gut, ist das nicht irgendwie total bescheuert, wenn da nur 11 Leute sind? Ist das nicht peinlich? Aber natürlich nicht. Und du hast vollkommen recht. Du hast sofort gesagt, ist doch super.
Ja.
Ja.
Ja. Also es ist wirklich, und ohne jetzt zu sehr Meta zu werden, aber ganz am Anfang, als du mir gesagt hast, hier, hör mal Gemischtes Hack und wollen wir nicht sowas auch machen, und ich habe so eine Folge gehört und ich konnte mit Podcast nichts anfangen, und dann habe ich mich da oben in das eine Zimmer gesetzt und in mein altes Kackmikrofon gesprochen, diese erste Folge, die wir aufgenommen haben. Also man sagt, man, hattest du gedacht, dass wir, und okay, wir haben jetzt keine, füllen jetzt keine Hallen, aber ich habe tatsächlich nicht geglaubt, dass das ein Ding wird, was Leute aufnehmen. Ja. Und auch Leute, die ich bis heute gar nicht kenne, die uns zweiwöchentlich zuhören. Und vielleicht werden auch am Samstag Menschen in mein Haus kommen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wer weiß.
Garantiert.
Erstaunlich ist das doch, oder?
Super erstaunlich. Und ich glaube, das wird dann auch eine ganz besondere Mischung. Und dann machen wir es einfach einen netten Abend. Vorher ein bisschen, hinterher. Du hast gesagt, wir machen vielleicht ein Feuer auf der Terrasse. Und das wird einfach eine nette Zusammenkunft, und dabei wird einfach noch nebenbei zufällig Folge 100 aufgenommen.
Ja, das ist wunderbar. Neulich hat irgendjemand gesagt, den wir jetzt nicht nennen wollen, wir seien mit das Beste, was ihm passiert sei, so uns kennenzulernen und unseren Kosmos und unseren Humor und so, so an Entertainment. Und da habe ich auch gedacht, das reicht mir. Diese eine Aussage, das ist es voll wert. Da habe ich auch Frau Zuch wieder zitiert, unsere viel zitierte Frau Zuch, die gesagt hat, wenn du einen erreichst, erreichst du alle.
Es gibt ja auch den Spruch, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Menschheit oder die ganze Welt das, oder so.
Das hat Frau Zuch zitiert. Und das, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch von Frau Zuch, aber ich vermute, sie hat es irgendwo anders her. Aber ich habe es einfach ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir einen Menschen damit gerettet haben. Ich weiß nicht, ob wir irgendjemand gerettet haben, aber wir haben einen Menschen erreicht auf eine gute Art und Weise.
Emotional. Und humoristisch.
Und das langt.
Ja, sehr schön. Das sind genau die Rückmeldungen, die einem irgendwie den Motor mit E-Fuels befüllen. Oder die Batterie aufladen, dass man weiterfährt auf der Highway, auf dem Highway des Podcasts. Ich habe so zwei kleine Callbacks zur letzten Folge.
Ich habe auch noch einen Callback, ja.
Ich fange an, dann machst du deinen, dann mache ich meinen letzten. Ich habe ja das letzte Mal darüber informiert, dass Horst Seehofer mal 4 Wochen unser Bundespräsident gewesen ist. Und wer ist es offiziell jetzt gerade am 6. August?
Wo unser eigentlicher Bundespräsident irgendwie im Urlaub weilt.
Ja.
Möglicherweise Markus Söder.
Nein, es ist Bodo Ramelow.
Ach, wie schön.
Ein linker Politiker, also ein Politiker der Partei Die Linke, ist jetzt gerade, während wir hier sprechen, unser offizieller Bundespräsident.
Ist gut, dass du das so formulierst, ein Politiker der Partei Die Linke ist näher an der Wahrheit.
Ja.
Als ein linker Politiker. Er ist natürlich ein linker Politiker. Er ist ein guter Mann, der Bodo. Ich mag ihn sehr gerne. Er hat einen guten Twitter-Grind, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und er ist jetzt unser Bundespräsident, wie schön. Was er wohl macht dafür? Ob er irgendwelche protokollarischen Aufgaben hat?
Also ich denke mal, dass da keine offiziellen Termine geplant werden in der Zeit, wo Steinmeier im Urlaub ist. Der muss wahrscheinlich eher so auf Standby sich bereithalten, falls doch schnell ein Gesetz unterschrieben werden muss. Hat ja Friedrich Merz gerade angeboten, dass die Sommerpause, die parlamentarische, unterbrochen wird, damit endlich das Thema angegangen werden kann, dass die Atomkraftwerke wieder hochgefahren werden. Hat er bei Twitter geschrieben. Ganz nett.
Er ist so glücklich, dass er endlich ein Thema gefunden hat.
Ja, und sollte wieder erwarten, Olaf Scholz und Co. sagen, ja, gute Idee, Friedrich, lass mal jetzt alle aus dem Urlaub zurückkommen, um darüber abzustimmen. Und dann wird das angenommen, dann müsste er wahrscheinlich schnell parat sein, um das zu unterschreiben.
Dann müssen die mal die CO2-Bilanz aufschreiben, die es braucht, um alle aus dem Urlaub zurückzuholen und das zu machen. Und das entgegenrechnen gegen den Mehrwert, den da diese paar Monate mehr Meilerlaufzeit bringt. Naja, die Bevölkerung will es so, 70% wollen längere Atomkraftwerklaufzeiten, weil Hauptsache weg vom Gas ist die Devise. Die Leute machen jetzt auch ihre Lampen, ihre Glühbirnen aus, um Strom zu sparen, obwohl sie beim Ökostromanbieter sind, weil sie glauben, dass das Putin richtig doll schmerzt. Ich glaube, da geht bei den Leuten einfach viel durcheinander gerade in den Köpfen.
Ja.
Aber wer will es ihnen verargen? Wir leben in einer komplizierten Zeit und jeder macht, was er kann, egal ob es was nützt oder nicht.
Ja, hübsch. So ist es.
Mein Callback ist der folgende. Wir haben darüber gesprochen, wie ich mit meiner Post umgehe.
Ja.
Du kennst es schon. Ich habe mich neulich gewundert, wo denn eigentlich mein neues Handy bleibt, das ich bestellt habe. Und habe dann festgestellt, dass es 2 Wochen lang draußen auf meiner Terrasse lag. Ich weiß nicht, ob auch im Regen, wahrscheinlich auch im Regen, weil ich den Briefkasten nicht geöffnet habe, wo drin stand, dass es dort liegt. Und ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, da nachzugucken, weil ich es nicht brauchte. Ich brauche es jetzt in 1-2 Wochen, aber...
Ich weiß nicht, ob die, ich sag mal, schlimmere Information in dieser Geschichte ist, dass du nicht den Briefkasten regelmäßig leerst, sondern dass es dir auch nicht auffällt, dass ein Paket bei dir auf der Terrasse liegt.
Na Moment, unter der Terrasse, muss
unter
man
der
sagen.
Terrasse, ja, okay.
Unter der Terrasse. Da liegen auch gerade noch 3 Pakete Hühnerfutter. Die muss ich auch noch vom nächsten Regen beschützen. Das ist scheiße, wenn das gammelt. 25 Kilo oder 75 Kilo Hühnerfutter.
Ja, wenn ihr diesen zauberhaften Wunderhaushalt angucken wollt, kommt doch morgen vorbei. Schreibt uns
Wunder
irgendwo.
Wunder oder Hundehaushalt? Okay.
Nein, ich habe natürlich Wunderhaushalt gesagt. Kommt gern morgen vorbei, wenn ihr die Adresse dafür braucht. Meldet euch bei einem von uns beiden. Ihr kriegt
vielleicht mache ich euch auch auf. Wenn die Haustürklingel funktioniert, das tut sie nämlich meistens
nicht. Müssen wir jetzt noch eine Wegbeschreibung zu deinem Garten einmal hier in diese Folge einbauen? Ja. Nein, brauchen wir nicht. Ne?
Einfach außen rumlaufen.
Genau, man kommt
durch
außen
die Büsche.
Rum. Man hat das Gefühl, das ist ein Weg, der direkt nach Narnia führt. Tut er auch ein bisschen. Aber da kann man wirklich durch.
Ja, und er ist aber freigeschnitten worden, weil wir im Urlaub waren und mein Vater in der Zeit die Hühner versorgt hat und einen totalen Rappel bekommen hat, weil er einmal nachts da durch musste, als es total geschifft hat und wie durch den Regenwald gelaufen zu sein und komplett durchnässt wurde von diesen Büschen da. Deswegen hat er das alles klein geschnitten, was ich ein bisschen gut und ein bisschen doof finde, aber eigentlich ist es eher gut. Und wenn man dann nach Narnia kommt, kommt man leider nicht mehr nach Narnia. Denn da steht jetzt, Tim, ein 4,59 Meter Durchmesser, 1,7 Meter hoher Pool.
Ah, stimmt. Ihr baut euch gerade einen Pool in den Garten.
Das ist vielleicht eine Scheiße, sag ich dir.
Kannst du da gleich ein bisschen mehr drüber erzählen? Ich möchte noch kurz den zweiten Callback loswerden. Das ist ganz schnell. Wir haben über das Fugen-S gesprochen. Und ich habe jetzt mein Lieblingswort gefunden, welches nur so richtig mit Fugen es funktioniert. Und zwar ist es das Wort Lebensschicksalsschatz.
Lebensschicksalsschatz?
Ja, ein Wort aus der Serie How I Met Your Mother, welches ich und meine Frau gerne benutzen. Es ist nicht aus How I Met Your Mother, daher kenne ich das.
Kein Fugen-S. Ein Genitiv-S.
Das ist kein Tun. Ist kein... Doch, ist es Schicksals.
Der Schatz des Schicksals. Es
Schicksal
ist der Schatz des
Lebens.
Schicksals. Oder was auch immer. Schicksalsschatz? Heißt es nicht Schicksalsschatz?
Lebensschicksalsschatz.
Aber warte mal, Schafskäse, ist das nicht auch ein Genitiv? Er ist der Käse des Schafs? Nee.
Doch. Also die Regel ist
es
vollkommen neu.
Nein, Moment. Es ist eine Glaubensfrage. Oh Gott, jetzt komme ich total ins Trudeln. Ich glaube, manchmal brauchst du das grammatisch und manchmal brauchst du das grammatisch nicht bei einem Kompositum. Schafkäse zählt nicht als der Käse des Schafs, sondern es ist ein Kompositum aus Schaf und Käse. So wie Betonmischer. Aber manchmal brauchst du das S. Und ich glaube, du brauchst es zum Beispiel Glaubensfrage. Aber vielleicht ist es auch eine Glaubensfrage.
Wie das mit dem Fugen-S funktioniert, ist vielleicht eine Glaubensfrage. Ja.
Ich will mich nicht, wir geben uns zu häufig auf so Terrain, wo uns hinterher die Leute sagen, aber hackt's eigentlich bei euch, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
Okay,
aber du solltest es vielleicht auch machen, weil es ist auf jeden Fall ein schönes Wort, da sind wir uns einig.
Ja, okay, Poolbau.
Alter, Poolbau. Ey. Ich erspare die Geschichte im vollen Umfang nur so kurz, als dass ich diese Pools richtig kacke finde. Immer schon, weil sie eine verschandelte... Also, es gibt 2 Arten von Pools. Das eine sind gekachelte Pools, wie man sie kennt, so, ne? Richtig mit Stein gebaut an so reichen Häusern hinten im Garten stehen die. Und das andere sind...
Wie bei deiner Oma.
Wie bei meiner Oma. Das andere sind Das ist auch, war auch lustig. Unsere Tochter hat neulich irgendwie gefragt, als wir von dem Haus erzählt haben, weil wir irgendwie darüber geredet haben, so, oh, wenn meine Oma noch leben würde, dann hätten wir da immer dieses Haus mit dem Pool, wo wir hinfahren können. Und wenn die Oma von meiner Frau noch leben würde, dann hätten wir immer dieses Haus an der Ostsee, wo wir immer hinfahren könnten und zum Meer. Und dann hatte unsere Tochter irgendwie von der Hinterbank so gesagt, warum sind wir denn nicht in das Haus von Papas Oma gezogen? Und wir waren so einen Moment so, dass wir dachten, okay, Pool, draußen Kamin, drin Kamin, Sauna, Partykeller, 100, 200 Quadratmeter oder was ausgebaut. Ja, warum eigentlich nicht? Aber es hatte Gründe, die ich jetzt nicht ausführen will. Auf jeden Fall ist das die eine Art Pool, so ein gekachelter, richtiger, wie man ihn aus dem Schwimmbad kennt, nur in kleiner. Die andere ist so eine Art aufgebrezeltes Planschbecken. Die haben dann so, die kennst du zum Beispiel von der legendären Poolparty. Das
Wobei die
sind.
legendäre Poolparty, das war ja richtig mit Holzverschlag, ne? Also es war ja auch so ein feststehendes Ding.
Aber das haben die, glaube ich, hinterher rumgebaut. Denn eigentlich sind das so sehr feste Folie, die in so einer Art Stabkonstrukt drin steht. Und einfach so ein rundes Ding gibt es auch in eckig. Sieht furchtbar scheiße, furchtbar billig aus. Es ist eigentlich eine dickere Gummi-Plastikfolie, die du mit Wasser befüllst. Ich finde das hässlich, ich wollte sowas nie im Garten haben, aber meine Frau ist total wasseraffin und leidet immer darunter, dass wir hier nicht einfach uns abkühlen können. Und das ist sozusagen für sie super, super wichtig, aber sie findet das auch nicht so schön und hat da ganz viel Skrupel gehabt. Wir haben es jahrelang hin und her überlegt. Und jetzt diesen Sommer, als wir auch irgendwie nicht so gute Wegpapiere haben, haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach. Fuck it, wir leiden zu doll drunter, dass die Kinder und meine Frau nicht ins Wasser können. Wir bauen uns jetzt das Ding hin und wenn es scheiße ist, reißen wir es irgendwann wieder ab. Und so kam es dazu, dass wir uns trotz der auch ökologischen Skrupel, da gehen 15.000 Liter Wasser rein.
Wow.
Allerdings hat El Hotzo gerade irgendwie geschrieben, was auf Golfplätzen verbrezelt wird.
Ja.
Wo dann bei El Hotzo darunter alle geschrieben haben, dass er keine Ahnung hat, wie wichtig Golfplätze für die Kultur sind und für die Umwelt und welchen ökologischen Blablabla. Bla, bla. Da gab es immer, wenn die Leute dann anfangen, real über Sachen zu diskutieren auf Twitter, wird es langweilig. 15.000 Liter Wasser da rein, sieht super hässlich aus, ist ein riesiges Plastikmonstrum. Dann haben wir es trotzdem gemacht. Haben es einfach gekauft an so einem heißen Tag im Baumarkt. Haben wir gedacht, scheiße, wir fahren jetzt nicht wieder nach Hause und überlegen uns wieder ewig. Und dann musst du aber, haben wir rausgefunden, deinen Boden total planieren. Denn wenn du 15.000 Liter Wasser nicht total eben stehen hast, dann gibt es eine Unwucht und das ganze Ding bricht dir in eine Ecke des Gartens und überschwemmt alles. Und wir haben uns das dann rationalisiert mit, ja, das Wasser wird ja irgendwann wieder, es ist ja nicht weg, es ist ja nur temporär dem Kreislauf entzogen und was du denn alles redest. Und wenn wir immer das Planschbecken auffüllen und keine Ahnung, wir laden ganz viele Leute ein, die nutzen das mit. Ja, und der Aufbau war die Hölle. Ich habe 2 Tage in der größten Hitze, ich habe gerochen wie 5 Festivals in Folge, ich habe da den Boden planiert, ich habe da mit so Wasserwaage und Planken versucht zu schrubben, es hat nicht hingehauen, ich habe den Rasen rausgezogen mit einer Gartenkralle. Es war richtig scheiße. Und dann steht das Ding und jetzt finden wir es kacke und wollen es wieder abbauen.
Was? Wirklich?
Vielleicht, wissen wir noch nicht.
Aber ihr, was ich nicht ganz verstanden habe, ihr habt einfach jetzt so viel Arbeit gehabt, um den Boden gerade und eben zu bekommen, oder habt ihr das
Ja.
auch richtig versenkt?
Nee, das wollten wir eigentlich, aber dazu hätten wir einen Bagger gebraucht.
Ja.
Wenn du so ein Ding selbst 40 Zentimeter einsenken willst von den 1,7 Meter, selbst dann hast du hinterher einen Aushub, da kannst du einen Berg mitbauen, auf dem du Schlitten fahren kannst. Das ist so krass. Das sind einfach Massen. Und dann haben wir es auch am Ende nicht so richtig geschafft. Und dann steht da so ein halbprofessionell hingebamster Pool. Ich habe dann da habe ich auch geschrieben, bei Obi angerufen, weil Obi die Machbarmacher hat. Die Machbarmacher sagen, wir helfen dir bei deinem Projekt.
Ja.
Und wir machen es entweder alles selber oder so viel wie du willst und du hilfst mit und wir besprechen das mit dir. Da dachte ich, toll, das ist genau das, was wir brauchen. Und dann bin ich in so einer Schleifenhölle gelandet mit dem Service Center und 1000, es war einfach Realsatire ohne Ende. Und ganz am Ende, nachdem ich da stundenlang investiert habe, kam die Auskunft, wir bauen nur auf, was bei Obi gekauft wurde. Und wir hatten das bei
Ah,
Hagebau.
echt?
Wir hatten es bei Hagebau gekauft. Und Hagebau hat gesagt, sowas machen wir nicht. Also, man sollte sich damit nicht auseinandersetzen. Ich bin bestätigt darin, dass diese Pools aus der Hölle kommen und die niemand haben sollte. Ich habe das als Liebesdienst für meine Familie getan und ich kann das auch verstehen, aber es ist, wow, ist das kacke. Und unser Garten sieht einfach viel, viel bekackter jetzt aus.
Wurde er denn schon genutzt?
Heute, also wir haben ihn noch nicht voll gemacht. Wir sind dann in den Urlaub gefahren und der war noch nicht voll. Der ist jetzt nur so ein Fünftel voll. Heute war mein Sohn drin, hat total geplanscht und sich darüber gefreut. Dann wurde ihm kalt, dann musste er raus. Es ist einfach scheiße. Und meine Frau sagt jetzt, ja, eigentlich ist es geil, aber er ist zu groß, wir brauchen einen kleineren. Jetzt habe ich schon überlegt, ob wir den bei eBay reinstellen und einen kleineren kaufen und auf die paar hundert Euro scheißen, die dann dabei verbrannt werden. Aber ich bin einfach am Ende. It wears me out. Es ist, ja. Ihr werdet sehen morgen, wenn ihr zum Live-Podcast der beleuchteten Brüder kommt.
Ja, machen wir doch eine Poolparty draus. Mit Feuer
machen wir doch eine Poolparty
im Pool. Also packt eure Badeklamotten ein.
Oder kommt nackt, das geht auch. Dann könnt ihr euch hinterher direkt euren Pürzel am Pool wärmen. Am Feuer.
Den Pürzel.
Hübsch. Das kommt aus den Donald-Geschichten.
Ja.
Da brennt immer der Pürzel oder so ähnlich.
Okay, also du hast vergangenes Wochenende viel geackert in der Sonne im Garten. Ich auch. So wie letztes
Jahr. Habe ich gesehen, auf Instagram, auf unserem Instagram-Account zu sehen.
Genau, unser aktuelles Werbefoto für die noch aktuelle Folge 98 ist erneut ein Foto vom Heckeschneiden bei Schwiegermama auf dem Dorf. Tim war wieder Nature Boy. Und das hat, also ich weiß nicht, ich hatte so unfassbaren Muskelkater danach, dass ich mir, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das letztes Jahr genauso schlimm war. Aber es war wieder ein Haufen Arbeit, aber auch wieder sehr befriedigend, da mit einer, also durch so eine ausufernde Hecke mit so einer elektrisch betriebenen Schere durchzuballern. Und alles, was einem in den Weg kommt, wird einfach zerstört. Ist super gut. Genau wie letztes Jahr hatte ich dauerhaft das Wort Biomasse, Biomasse, Biomasse im Kopf, weil ich dachte, wie viel man hier einfach innerhalb eines Jahres, also erstmal nachwächst und aber auch jetzt einfach wieder ja, kaputt machen muss, zerstören muss, damit das nicht irgendwie die Herrschaft an sich reißt.
Damit das keine Bäume werden.
Damit die Hecken keine Bäume werden. Und ich
da habe ich übrigens auch nochmal nachgeschlagen.
Ist das richtig, was du gesagt hast?
Man wird nicht ganz schlau draus. Es gibt ganz viele Buchenarten. Und ob jetzt die Buchenarten, die hauptsächlich als Hecke benutzt werden, wirklich solche richtigen Buchen werden oder nicht, ist nicht eindeutig zu beantworten gewesen vom Internet. Ich vermute aber schon.
Okay. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich finde das beruhigend. Irgendwie so diese Vorstellung, irgendwann wird ja der Zeitpunkt kommen, da hat die Menschheit ausgedient. Da ist dann, weiß ich nicht, ist der Planet derart unbewohnbar geworden, dass die menschliche Rasse einfach hier nicht mehr überleben kann. Und zu sehen, dass die Natur Jurassic Park mäßig einen Weg findet, das wird wahrscheinlich dann immer noch anders aussehen, als jetzt, was man so beobachten kann möglicherweise, aber das war trotzdem beruhigend und hat mich auch ein bisschen ehrfürchtig werden lassen, ehrlich gesagt. Und was ich dann auch verstanden, also nicht in dem Kontext, aber als ich dann auch weiter darüber nachgedacht habe, verstanden habe, wie so Vader entstehen. Und zwar am Beispiel Kastanie ist mir aufgefallen. Ich bin zur Arbeit gefahren und dann lagen da so schon die ersten Kastanien, die runtergefallen sind auf der Straße. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig verstanden, wenn es keine Menschen gibt und keine versiegelten Straßen, wo es einfach so drauf fällt, sondern es gibt überall nur richtig nährhaften Boden, dann fallen die ja runter und aus manchen von denen wachsen einfach neue Kastanienbäume.
Ja.
Und dann breitet sich das immer weiter aus. Jahr für Jahr wird das immer größer, größer, größer in der Peripherie des Baumes, wo die von der Baumkrone das runterfällt. Das ist total naheliegend und trivial. Mir ist es aber zum ersten Mal aufgefallen, dass es wahrscheinlich so funktioniert und fand das massiv beeindruckend.
Das ist toll. Ja, meistens, gerade bei Bäumen ist es halt so und bei Wäldern, dass die, wenn die da direkt am Stamm runterfallen, dass die keine Chance haben, weil der Mutterbaum mit seiner fetten Krone zu viel verschattet,
ja,
dass die gar nicht groß genug werden. Aber dann kommt halt vielleicht mal ein Eichhörnchen oder ein Vogel und lässt was fallen oder was und dann. Aber das ist total toll zu sehen. Wir haben so manchmal im Garten bestimmte Bereiche, da wachsen hinten in einem Bereich so tolle Blumen, die im Mai, Juni ganz, ganz blau leuchtend blühen. Und der Bereich dieses Feldes wird einfach jedes Jahr ein Stück größer und macht jedes Jahr ein Stück vom Rasen zu Blumenwiese. Und ja, da siehst du das, das ist toll. Und auch da, so eine Pusteblume oder alle anderen, die ballern halt einfach so viel raus, weil durch die Masse dann doch schon mal irgendeine irgendwo landet. Und selbst wenn die irgendwie auf der Erde landen, auch auf gutem Boden, kann es halt sein, dass es dann einfach in der Zeit nicht regnet und sich das nicht festtritt oder so. Oder da wird halt einfach nichts draus. Aber einfach, weil sie so viel machen, kommen am Ende genug Nachkommen durch.
Und deswegen werden Pflanzen die Menschen überleben.
Deswegen, weil Menschen machen es genauso eigentlich. Aber ja. Wie bei David Attenborough in der Doku, über die wir gesprochen haben, wo Tschernobyl zurück. Da habe ich auch darüber nachgedacht, ne? Jetzt als das Tschernobyl da umkämpft war im Krieg, habe ich nochmal an diese Doku gedacht und dieses, wie schön die Natur sich diesen grässlichen Ort zurückgeholt hat und jetzt marschieren da die Soldaten durch und gefährden die Brennstablager oder was. Ja, alles ganz schön krass. Lohnt sich auf jeden Fall, auf Instagram zu gehen und dieses enorm gute Foto von Tim sich anzugucken. Ich sehe dich voll.
Ist tatsächlich ein ganz gutes Foto geworden. Und dann hast du ja eben schon Golfplätze erwähnt. Wenn wir Golfplätze erwähnen, müssen wir in der aktuellen Nachrichtenlage auch natürlich Donald Trump erwähnen. Weißt du warum?
Nein. Also
Donald Trump,
die allgemeine, nee, sag mal.
Donald Trump war ja mehrfach verheiratet in seinem Leben und eine seiner Ex-Frauen, ich weiß gar nicht, ob er nur einmal vorher oder zweimal, ist auch egal, jedenfalls seine Ex-Frau ist kürzlich verstorben, vor 2 Wochen oder
die
so.
Die Mutter von Donald Jr., Ivanka und dem anderen Deppen.
Ich wollte gerade sagen Ted Cruz, aber das stimmt nicht. Ja, der andere Depp. Genau, die ist gestorben. Und Donald Trump als liebender Ex-Ehemann hat sie bestatten lassen, nahe des ersten Loches auf einem seiner Golfplätze. Können wir jetzt sagen, naja, er will ihr gern nahe sein und so. Tatsächlich ist es aber so, dass es nach dem Recht in, ich glaube, Florida ist das, so ist, dass das als offiziell Friedhof deklarierte Flächen keine Grundsteuer bezahlen müssen. Und jetzt kann er seinen Golfplatz als Friedhof anmelden und spart irrsinnig viel Steuergelder. Ja. Wie abgefuckt kann ein Mann sein?
Ja. Wie abgefuckt kann ein Mann sein? Völlig richtige Frage.
Ja.
Ja, krass. Grundsteuer ist übrigens ein dickes Ding. Falls ihr Immobilienbesitz haben solltet, ihr müsst dieses Jahr erstmals eure Grundsteuererklärung abgeben, was mich völlig kalt erwischt habe, was ich immer noch ignoriere. Das soll super kompliziert und scheiße sein und ich habe es noch nicht gemacht.
Grundsteuererklärung zusätzlich zur normalen Steuererklärung?
Richtig.
Aha, okay.
Das heißt, man hat jetzt zweimal diese Scheiße.
Dann gibt es dafür auch Taxfix oder sowas, wo man einfach Fragen beantworten muss. Am Ende kriegt man 1.000 Euro.
Darauf setze ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das notwendig geworden ist. Das hat irgendwas mit Gesetzgebung zu tun und ich habe es nicht verfolgt. Aber alle reden nur darüber, wie scheiße es ist.
Cool, okay. Ja, okay. Ja. Möchtest du eine heitere Geschichte hören oder möchtest du selber irgendwas erzählen?
Ich möchte eine heitere Geschichte hören.
Das ist eine ältere Geschichte, die ist aus dem Jahr 2006, die mir vor ein paar Tagen eingefallen ist, so wie einem manchmal so Sachen einfallen, da war doch mal so und sowas, ich muss mal googeln, um zu gucken, ob ich das richtig erinnere. Und ich habe es richtig erinnert. Ich habe einen Spiegelartikel gefunden von Spiegel Online vom 29.12.2006. Und er ist sehr kurz. Ich möchte ihn ausschnittsweise verlesen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Ich hoffe nicht, dann wirst du sie richtig gut finden. Am Ende einer langen Reise trennten Tobi Gutt und seine Freundin Laura immer noch 13.000 Kilometer. Der 21-Jährige aus Treuenbrietzen in Brandenburg hatte sich bei der Buchung seines ersten Fluges überhaupt im Internet vertippt. Statt Sydney mit Y am Anfang, dem Wohnort seiner Freundin, schrieb und buchte er Sydney mit I am Anfang. Berichtet die Bild-Zeitung. Gekleidet in T-Shirt und Shorts und damit bestens vorbereitet auf den australischen Sommer, bestieg er in Berlin das Flugzeug für einen 4-wöchigen Urlaub in der Ferne. Tatsächlich landete er zunächst in Portland, Oregon und wurde dort in eine kleine Propellermaschine gesetzt. Ich habe mich zwar gewundert, sagte Toby der Beat, aber nicht getraut, etwas zu sagen. Erst als er in Billings in den verschneiten Bergen von Montana ausstieg und in eine weitere kleine Maschine in das kleine Bergbaustädtchen Sydney umsteigen sollte, beschwerte er sich. Der Brandenburger musste dann allerdings noch 3 Tage in Billings ausharren, bis er die 600 Euro für einen weiteren Flug nach Australien von seiner Familie aus Deutschland erhielt. Ich hatte den Fehler nicht bemerkt, sagte seine Mutter zur Nachrichtenagentur Reuters. Normalerweise kennt er sich mit Computern aus. Sein geografisches Wissen sollte Tobi allerdings noch ein bisschen aufpolieren, damit ihn seine nächsten Flüge nicht wieder in die Irre führen. Kanntest du die Geschichte?
Nein, kann ich nicht. Aber das müssen sehr seltsame Minuten und Stunden gewesen sein, die er da in Unsicherheit verbracht hat. Wenn dieser Gedanke hochkriecht, du fliegst und du denkst, okay, Portland, ja, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, flieg über die USA nach Australien. Aber wenn es dann weitergeht, dann irgendwann entscheidest du dich nachzufragen. Und bis das passiert, passiert erstmal einiges in dir selber.
Ja, und man muss ja auch fairerweise sagen, 2006, das war ja nun nicht so üblich wie heute, dass alle Urlaube und Flüge online im Internet gebucht werden und man ja eben mal so eben so also einfach alles nachvollziehen kann und nachchecken kann. Also ich will nicht ausschließen, dass mir das potenziell hätte auch passieren können, aber das finde ich schon sehr witzig, vor allem mit dieser Propellermaschinengeschichte. Also wenn man dann schon keine Ahnung hat, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, über Portland nach Australien zu fliegen von Brandenburg aus oder von Berlin aus, dann doch in dem Moment, wo man eine kleine Propellermaschine auf dem amerikanischen Festland besteigt, wo man doch relativ sicher sein kann, dass die dich jetzt nicht nochmal über ein Weltmeer rüberbekommt, oder was?
Ja, vielleicht ist es nur ein Transit zum nächsten großen Flughafen, von dem dann der Direktflug nach Sydney stattfindet.
Stimmt.
Aber das
hätte sein können. Ja, herrlich. Ich hab sehr, sehr gelacht und freute mich, dass ich mich da auch ganz richtig erinnert habe.
21 Jahre jung.
Ja. Auch scheiße, ne? Da waren die wahrscheinlich seit Wochen und Monaten getrennt und dann freut man sich mega darauf. Oh geil, morgen um diese Uhrzeit oder morgen oder übermorgen um diese Uhrzeit holst du mich vom Flughafen ab und endlich sehen wir uns wieder. Und dann ist sie in der heißen Sonne und er in viel zu dünnen und kurzen Klamotten in irgendeinem so Bergbaustädtchen in Montana.
Aber auch irgendwie ganz cool, da mal gewesen zu sein. Also da kommst du einfach nie hin, weil geplant geht das nicht.
Nee, auf die Idee kommt man nicht. Da nehmen wir vielleicht unsere 200. Folge auf.
In Sydney.
In Sydney, Montana.
Aber wenn ihr dabei sein wollt, passt gut auf, dass ihr nicht nach Australien fliegt. In viel zu dicken Klamotten.
Ja, sehr schön. Mir ist aufgefallen, dass wir noch nicht verklagt wurden von Kim Frank, was mich ein bisschen enttäuscht.
Ja, wir haben es auch nicht gut gesteckt. Wir hätten das mehr promoten müssen.
Die Folge heißt alles über Kim Franks Sextagebuch.
Ja, aber niemand weiß, dass die Folge so heißt. Wir hätten das irgendwie dem weiß oder jetzt.de oder so mal schieben sollen.
Jetzt.de? Was ist das?
Ist das nicht der so wie weiß, der eines ist irgendwie der jugendliche Teil der Süddeutschen, eins vom Spiegel oder irgendwie so? Nee, ich weiß es nicht.
Nee, genau. Weiß ist ein eigenes
Nachrichten. Ja, sind die ein eigenes Magazin? Portal?
Ich glaube ja. Ich glaube, weiß ist
ein eigenes. Das ist jetzt eh auch irgendeine so rechtsradikale Sache. Muss mal aufpassen.
Gut möglich.
Oder Funk oder so. Funk ist doch, das sind doch unsere Kollegen. Funk sollten wir das stecken.
Ja.
Ja, jetzt.de. Was junge Menschen jetzt bewegt. Aktuelles mit Tiefe aus Gesellschaft, Liebe und Sex, Studium und Job, Politik und Popkultur, Musik, TV und Kino. Das passt doch perfekt.
Sex und Popkultur.
Ich glaube, die gehören zur Süddeutschen. Ja, Partner von Süddeutsche Zeitung. Genau, ich habe es richtig erinnert. Das ist unser Durchbruch, wenn wir auf jetzt.de kommen. Auch noch mit dem Podcast, das finden die richtig geil.
Ja, das neue Ding. Da haben die noch nicht drüber nachgedacht, selber Podcasts zu machen.
Nee, aber Podcast, Kim Frank, Sex und Enthüllung.
Ich glaube nicht, dass wir dabei Funk richtig aufgehoben sind, weil Funk sich primär an junge Menschen richtet und junge Menschen nicht mehr wissen, wer Kim Frank ist.
Das stimmt. Da hast du recht. Scheiße. Es gibt kein jugendliches, sinnloses Dummportal für Leute, die nicht mehr jung sind. Die Bild. Wir gehen zum Bild. Ganz klassisch.
Ja, das, die hätten wir, da hätten wir wahrscheinlich die größten Chancen, dass es auch wirklich aufgenommen wird von denen.
Ja.
Du hast am Anfang zu mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch ganz voll bist mit vielen Sachen. Möchtest du davon mal irgendwas loswerden? Oder kann ich weiter? Ich kann ja, weiter ich feuern hör, sonst
ich
hör, auch.
Ich höre dir ganz gerne zu. Ich wollte noch eine Sache sagen. Oh, ich habe wieder über so viel nachgedacht zu grundsätzlicher Scheiße. Ja, ich wollte, weil wir bei den Bäumen waren und wie krass das mit den Kastanien und so ist. Ich war in einem Sea Life Ding.
Mhm.
Was eigentlich ist das Troparium in Hagenbeck geiler? Eigentlich mag ich Zoos nicht, eigentlich finde ich das alles nicht so gut, aber irgendwie ist dieses Unterwasser-Ding schon nochmal anders beeindruckend. Es war nicht so geil. Was geil war, war ein kleiner Tank mit Seepferdchen.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal wirklich bewusst Seepferdchen gesehen habe. Seepferdchen sind in meiner Wahrnehmung eher sowas wie Einhörner, so omnipräsent in Kinderbüchern und so, und dann, aber eigentlich gibt es die nicht in echt. Man kennt die so hauptsächlich als Zeichnung.
Ja, ich überlege gerade, ich glaub, im Tropenaquarium gibt es auf jeden Fall welche.
Vermute ich auch. Aber ich habe sie jetzt dort bewusst mir angeguckt und war da nicht mehr wegzubekommen, weil ich so fasziniert davon war, wie die sich bewegen, wie die sind, was für, die, für eine absurde Existenz die führen.
Ja.
Und wie klein die auch sind.
Ja, die gibt es ja in sehr unterschiedlichen so, Größen, oder? Die gibt es ja auch vergleichsweise groß, oder nicht?
Ich weiß nicht, wie groß das größte Seepferdchen ist. Ich habe das mir auch immer vorgestellt, aber als ich denn davor stand und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nein, es wäre noch merkwürdiger, wenn es irgendwie so ein Meter hohes Seepferdchen gäbe. Dass da einfach so, die stehen im Wasser, sehen total niedlich aus und freundlich, aber einfach so, als wären die da völlig im falschen Habitat.
Ja, verstehe ich. Man hat auch das Gefühl, das ist evolutionstechnisch gar nicht so sinnvoll, wie die so geformt sind und wie sie sich bewegen. Gerade so im Vergleich mit anderen schwimmenden Tierarten und irgendwie insbesondere mit allen Fischen. Das ist ganz besonders. Nicht sehr stromlinienförmig sieht das aus. Und der Name Seepferdchen ist Programm. Und wenn sie einen Meter groß wäre, wäre es wahrscheinlich wirklich Programm, weil dann könnte man die möglicherweise als Taucher oder Taucherin reiten. Unter Wasser. Wie cool wäre das denn?
Ja, Aquaman. Ja, genau. Ja, deswegen hast du so eine Vorstellung wie bei Ariel oder so, dass da halt so.
Ja.
Genau.
Stimmt.
Ja. Genau so. Ich glaube, bei Ariel sind das auch Seepferdchen. Garantiert, das ist ja auch so naheliegend. Die heißen Seepferdchen.
Ja,
also
natürlich.
Ist eigentlich auch irgendwas mit Horses? Nee.
Oh, nee.
Also, die normalen Seepferdchen sind nicht länger als 1,5 Zentimeter. Das ist halt auch so geil. Du bist ja in so einem Aquarium mit so Mantarochen und Katzenhaien und riesigen Piranhas. Und dann stehst du da auf so einem Becken und suchst diese 1,5 Zentimeter großen Dinger. Das größte Seepferdchen wird maximal 35 Zentimeter lang.
Ach, echt? Das größte wird 35 Zentimeter? Okay, also etwas mehr als so ein Lineal, so ein klassisches.
Ja, aber auch das finde ich ziemlich groß.
Ja, das stimmt. Gerade wenn die Standardpferdchen irgendwie, was hattest du zuerst gesagt?
1,5 Zentimeter.
Ja. Auf Englisch übrigens tatsächlich Seahorse.
Ah ja, okay.
Was witzig ist, weil Sea heißt ja nicht See. Das ist eigentlich übersetzt wie so ein False Friend, aber es stimmt.
Ja. Ja, hast recht. Ja, ich gucke gerade Fotos nochmal, das sind wirklich komische Tiere.
Ja, ein bisschen wie so Alien-Viecher.
Ganz doll. Oder als ob ihnen irgendwie so Teile fehlen, als ob ihnen Arme fehlen und eigentlich müssten sie an Land sein oder ich weiß es nicht.
Oder als wären sie noch nicht fertig entwickelt und so ein Zwischenentwicklungsstadium.
Ja, so embryomäßig, ja.
Ja, genau. Und irgendwann kommen sie, also was ist das Gegenteil von Entpuppen? Nee, von Verpuppen, Entpuppen?
Ja, sagen wir mal Entpuppen.
Ja, irgendwann entpuppen sie sich und dann werden sie ein Barsch. Sich
als Barsch. Ja, genau. Das Seepferdchen entpuppt sich als Barsch.
Und es ist ja auch, wie sagt man dazu? Also das Symboltier für die Kinder können schwimmen über 50 Meter, das Seepferdchen.
Ja, weil es einfach so ein cooles Tier ist, so ein sympathisches, freundliches. Alles im Meer ist grausig und dunkel und glitschig und furchterregend. Aber dann sind da diese bunten kleinen Tiere, die aussehen wie Pferdchen und ganz adrett sind. Daher kommt das Wort entpuppen wahrscheinlich. Ja.
Adrett, ja, habe ich auch gerade gedacht. Ne?
Und passt auch gut zu Seepferdchen. Etwas entpuppt sich als etwas. Du dachtest, es wäre eine Raupe, aber es entpuppt sich als Schmetterling.
Ja.
Das muss doch daherkommen.
Ja, denke ich auch.
Das ist etwas ganz anderes, als man eigentlich erst dachte. Aber das ist ja nicht wahr, weil es ist ja trotzdem eine Raupe. Es ist ja nicht so, dass es eine Fake-Raupe war. In Wirklichkeit war es die ganze Zeit Schmetterling.
Aber vielleicht weiß man am Anfang nicht, welcher Schmetterling-Style da rauskommt. Und dann
sich als Symbolfalter. Es ist eine Überraschung.
Ja, genau.
Es ist Schrödinger Schmetterling. Aber wenn du biologisch weißt du natürlich, welcher Schmetterling aus welcher Raupe kommt. Sprachliche Stilblüten. Kennst du den Begriff Vogelfau? Also nicht der darauf komme ich gleich. Nicht der, ne, das schreibt man mit einem Vogelfau.
Genau, das spricht sich mit einem Vogelfau.
Genau. Ja, niemand schreibt es mit einem Vogelfau, weil sprechen tust du es ja gleich, ob es ein V oder ein F ist. Darum geht es jetzt. Es geht darum zu sagen, wie man etwas schreibt.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemandem das Wort zeigst und sagen möchtest, wie, weiß nicht, Veilchen zum Beispiel, es gibt ja auch weiche Vs, wenn du dem erklären möchtest.
Das sind dann Ws. Die weichen Vs sind Ws.
Nein. Was ist denn mit Larve?
Vase. Larve.
Larve.
Was ist denn Larve für ein Wort?
Na, auch aus dem Tierreich.
Larve heißt das.
Nicht Affe, Larve. L-A-R-V-E.
Es gibt nicht das Wort Larve, es gibt Lava. Natürlich. Da spricht man mit...
Ja, Lava ist auch ein gutes Beispiel.
Ja, aber Larve spricht man mit dem F.
Eine Larve ist bezeichnet in der Zoologie eine Zwischenform in der Entwicklung vom Ei zum Erwachsenenstadium.
Ja, Larve.
Larve? Larve? Larve?
Und ich habe mein Leben lang Larve gesagt. Und Lava.
Ja, dann Lava.
Wenn du es nicht wie ein F aussprichst, sprichst du es wie ein W aus.
Ja. Ja.
Aber man sagt das Vogel-V, aber man sagt nicht das Vasen-V.
Ja.
Und jetzt kommt mein Punkt. Warum sagst du überhaupt das Vogel-V und nicht einfach nur V? Es gibt ja ein Wort für den Buchstaben. Wenn du V sagst, weiß jeder, dass es nicht F ist. Warum musst du noch Vogel davor sagen?
Na, weil...
Mir ist das völlig neu. Ich habe es noch nie gehört.
Nein, weil das ist doch ganz klar. Weil du ja mit Vogel und Vase hast du ja... Ich Larve, keine Ahnung jetzt. Aber bei Vase und Vogel hast du genau die beiden Varianten, wie derselbe Buchstabe auf unterschiedliche Art und Weisen ausgesprochen wird. Ich glaube, es geht viel mehr um die Aussprache als um die Schreibweise. So ein bisschen wie mit deinem CH und J oder Ch.
Ja, du hast recht. Es geht also tatsächlich, wie du anfangs gesagt hast, nicht um die Schreibweise. Wenn es um die Schreibweise geht, wäre nämlich das Wort Vogel total obsolet. Ich könnte es einfach sagen, es wird mit V geschrieben und nicht mit F.
Richtig.
Geil. Okay, also du willst sagen, es geht um die Aussprache. Spricht man das Larve oder Larve aus? Man spricht es natürlich mit dem Vogel-V aus, Larve.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Vielleicht habe ich auch Unrecht, vielleicht habe ich mich mein Leben lang geirrt in diesem Punkt und das heißt Larve, vielleicht ist das so ein regionales Ding oder ein Geschmacksding und beides geht.
Oder du denkst immer an den Koch.
Den Koch?
Larva.
Josef, Johann?
Josef, glaube ich. Johann? Ja, keine Ahnung. Austauschbarer Vorname. Johann und Josef ist identisch.
Okay, dann habe ich mich zu Unrecht über das Vogel-V aufgeregt, wobei ich finde, das klingt wie so ein doofer Pädagogenbegriff. Sprich es mit dem Vogel-V. Aber, okay, fair enough, wir haben gerade wunderbar bewiesen bekommen, dass es sinnvoll sein kann, das von dem Vogel-V zu sprechen.
Und sich miteinander zu unterhalten, kann auch sinnvoll sein.
Ich habe noch nicht durchgezählt, ich habe leider mir nicht notiert, wie das Ergebnis ist, aber mir ist aufgefallen, dass es interessant ist. wie unterschiedlich man die Buchstaben, also es gibt ja auch da wieder das Pädagogische, man darf nicht B sagen, sondern man soll B sagen. Der Buchstabe, weil sonst die Kinder BE schreiben.
Ja, das erinnere ich tatsächlich noch aus der Grundschule mit T und T und D und D.
Finde ich total doof, weil die Kinder die ganze Zeit schon umgeben sind von den anderen Namen der Buchstaben und dann doppelt alles lernen müssen. Außerdem kannst du keinen Konsonanten ohne Vokal sagen. Auch wenn du B sagst, hast du halt das E nicht wie in Elefant, sondern wie in Ente. Du sagst ja nicht...
Moment. Nicht wie in Elefant, sondern wie in Ente. Wie sprichst du Ente aus?
Ja, nicht Ente. Elefant, Ente. Elefant, Ente.
Ah, kurz und lang. Ja, alles klar.
So wie Igel und Insel. Mhm. Und deswegen ist der Unterschied, den du machst von B zu B, einfach nur, dass du die andere E-Aussprache benutzt und du kommst dir super smart vor, weil du denkst, du hast das E eingespart, aber hast du gar nicht. Du bist genauso doof wie vorher auch, nur dass du dir Mühe gegeben hast, nicht doof zu sein.
Und vor allem also, funktioniert es ja nicht, wie wir gerade festgestellt haben, für alle Eventualitäten, bei manchen Buchstaben jedenfalls.
Richtig. Und jetzt ist mir die Inkonsistenz aufgefallen. Ich dachte, fast alle Buchstaben heißen B, C, D, also erst der Konsonant, dann der Vokal. Stimmt aber gar nicht. Es gibt ja auch die anderen Beispiele wie S und R und L. Mhm.
M, N.
Und da habe ich mich gefragt, und dann gibt es noch die ganz komischen wie Z und J und völlig random Y. Ja. Könnte es auch Y sagen, meinetwegen, oder, also, keine Ahnung.
Ü ist ja auch wieder irreführend, ja.
Ja. Und dann habe ich durchgezählt, wie viele haben den Vokal vorne, wie viele hinten. Und es ging erstaunlich ähnlich aus. Also es war, glaube ich, sowas wie 10 zu 8 oder sowas für die, die ersten Konsonanten haben. Und da habe ich mich auch gefragt, was da das Muster ist und wer das entschieden hat, dass es nicht Le heißt. Warum sind sie nicht durchgegangen, haben A, B, C, D, E, F, G, H, ja, meinetwegen. Also es muss halt vielleicht melodisch irgendwie klingen. Vielleicht ging es darum, dass die Kinder das Alphabet aufsagen können und das muss halt eine geile Melodie haben. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Brr, ba, ba, Sky.
Ja, L, M, N, O, P ist sowieso ist immer so ein geiles, so in einem Wort weggesagt, alle Buchstaben in diesem Abschnitt des Alphabets.
So sollten wir eine Band nennen, die wir noch gründen. L, M, N, O, P.
L, M, N, O, P. Ja, ist ganz gut.
Tritt dann als Vorband von Element of Crime auf.
Die von mir hochgeschätzte Band Muse, dessen Hauptmusiker, kann man so nicht sagen, Frontsänger, Matthew Bellamy, kann innerhalb von, weiß ich nicht, vielleicht 4 Sekunden oder 5 das komplette Alphabet rückwärts aufsagen. Kannst du das auch?
Nicht, also aus dem Klass muss man lernen, aber dann geht's natürlich.
Muss man üben, ne? Das ist nichts, was man einfach so kann. Das ist nicht so wie hoch und runter zählen, sondern... Das muss man tatsächlich dann...
Nein, da musst du richtig nachdenken und dann Z, Y, X, W, V, ja, oder hört schon auf U, T, R, S, S, R. Ja, das geht nicht, das ist schwierig.
Ist super schwer und das ist doch eigentlich ganz interessant, weil man hat ja so viel mit diesen Buchstaben so in seinem alltäglichen Leben zu tun. Nahezu alle Menschen können innerhalb kürzester Zeit alle 26 Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen. Aber sobald man die richtige Reihenfolge einmal komplett umkehrt, geht es überhaupt nicht mehr.
Ohne ja, jetzt weil du es halt zu Recht, muss man an der Stelle sagen, eingebimst bekommen hast als kleiner Steppke. Und einfach diesen Ablauf, eben mit dem LMNOP und so, das ist halt so drin. Das heißt immer, du brauchst es ja wirklich sehr oft, immer wenn du was suchst, was alphabetisch sortiert ist und so, siehst du T, A, nee, es kommt davor oder so. Gut, da machst du es rückwärts ein bisschen, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, du hast es einfach so drin, dieses Vorwärtsding, dass es ganz schwer ist, den Weg zurückzugehen. Aber ich glaube, wenn du dich jetzt hinsetzt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und einen Tag versuchen würde, das Alphabet schnell rückwärts aufzusagen, wäre ich damit sehr schnell durch. Ich würde es mir einmal aufschreiben und mehrfach lesen und dann eine Melodie dazu ausdenken und schon ist ein neuer Hit geboren.
Und wenn ihr das hören wollt, kommt auch morgen zu Benny zur 100. Folge. Du hast jetzt eine Woche Zeit, das zu lernen. Du hast ja auch noch Urlaub. Also das Pool-Projekt ist erstmal beendet.
Ja.
Ja.
Gut, gute Ankündigung. Soll ich noch einen Jingle eigentlich kurz einspielen?
Nein. Nein, nein. Aber ich schreibe immer sofort auf hier. Alphabet rückwärts. Dann frage ich dich mal nächste Woche.
Und dann nee, Moment, ich habe gesagt, ich könnte das, wenn ich mich einen Tag hinsetzen würde, aber warum sollte ich mich einen Tag hinsetzen und das tun?
Weil ich dir gerade diesen Auftrag gegeben habe.
Das ist kein gut genuger Grund.
So läuft das im Kapitalismus. Irgendjemand gibt einen Auftrag und jemand anderes muss den erledigen.
Ich war richtig. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A.
Wir könnten jetzt eine sehr besondere Folge 99 machen, indem jetzt die nächsten, sagen wir mal, 50 Minuten daraus bestehen, dass du das übst und dann
ja,
machst du es einmal ohne abzulesen und dann haben wir das jetzt schon abgehakt.
Oh, aber das, der Anfang ist schon super holprig. Z, Y, X.
Ja.
Wie viel besser klingt X, Y, Z?
Ja.
X, Y, Z. Z, Y, X. Es ist gar nicht so anders, aber Z, Y, X ist holpriger.
Ich möchte auch noch weitere Sachen von meinem letzten Wochenende erzählen. Am Freitag bin ich mit meiner Frau zusammen nach Bremen gefahren, um ein Konzert des Schweizer Künstlers Faber mir anzuschauen oder dass wir uns das anschauen können.
Wie schön.
Das war sehr schön. Das war ein ganz tolles Konzert. Aber ich habe zum ersten Mal die Vorzüge des 9-Euro-Tickets auch so richtig begriffen. Wir sind da mit der Regionalbahn hingefahren, wo man ja normalerweise nicht viel, aber doch ein bisschen extra bezahlen muss. Und es ging schon mal damit los, dass ich fragte, hä, haben wir noch keine Tickets gekauft, als wir so in der Bahn saßen? Und dann meinte meine Frau, nee, müssen wir nicht 9-Euro-Ticket. Und ich dachte, ey, geil. Ich habe ja eine Profikarte, eine HVV-Profikarte. Also ich habe ja sowieso so eine Monatskarte, Jahreskarte, wie auch immer. Und das ist ja dann gleichbedeutend, gleichwertig mit dem 9-Euro-Ticket. Und dann, als wir in Bremen waren und nochmal so 20 Minuten Straßenbahn fahren mussten, dann da einsteigen zu können, ohne diesen Struggle zu haben, oh, ich bin in einer mir nicht so vertrauten Stadt, die öffentlichen Nahverkehrssysteme funktionieren überall so ein bisschen unterschiedlich, mal muss man vorher schon was vorzeigen, mal kann man das in den Bahnen kaufen, muss das aber entwerten. Und das setzt mich immer super doll unter Druck, wenn ich dann mal, keine Ahnung, in Köln oder sonst wo mit der Bahn fahre, dass ich immer denke, oh scheiße, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert und man will ja dann auch nicht aus Versehen was falsch machen oder aus Versehen offiziell schwarz fahren oder so. Und dieses Gefühl, einfach mit dem Ticket, was ich auch in Hamburg einfach schon seit Jahren benutze, ich habe mir ja nicht extra das 9-Euro-Ticket gekauft, ich habe ja diese Profikarte, habe ich schon seit, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren oder so. Und damit dann einfach in einer anderen Stadt berechtigt zu sein, mit der Bahn zu fahren, das war so geil.
Ja, das habe ich immer schon früher sehr gewertschätzt, weil ich gemerkt habe, was für eine Entlastung es für mich war, wenn ich ein Niedersachsen- oder Schleswig-Holstein-Ticket geholt habe und zum Beispiel mit dem Niedersachsen-Ticket nach Bremen gefahren bin, dass ich mir in Bremen keine Gedanken mehr machen musste über den Nahverkehr. Und das Gleiche ist jetzt auch. Ich bin gestern spontan einfach in Lübeck in den Zug gestiegen. Und okay, das ist jetzt kein Ding, gerade mit Handys und so schnell mal eben ein Ticket von Lübeck nach Hamburg zu lösen. Das kostet doch nicht viel Geld. Aber ich musste einfach mich gar nicht drum kümmern, weil ich das Ticket eh bei mir hatte. Und habe mich einfach in den Regionalexpress nach Hamburg gesetzt und bin auf mein 9-Euro-Ticket dahin geglitten.
Aber ist das so früher gewesen beim Schleswig-Holstein- oder Niedersachsen-Ticket, dass man in den Städten, in den Bundesländern alle öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzen konnte? Geht das dann nicht nur für zum Beispiel eine Hamburg-S-Bahn, weil das auch zur Deutschen Bahn gehört?
Nein, nein, der HVV ist komplett mit drin. Ich weiß nicht, ob es in allen Städten so ist. Ich weiß es von Bremen und Hamburg. Ich glaube, vielleicht einfach in den größeren. Die anderen haben ja auch häufig keinen Nahverkehr. Ich weiß nicht, wie das dann mit so Bussen ist, wenn du irgendwo in einem Kaff bist. Wahrscheinlich. Obwohl doch. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben das dann so irgendwie geregelt. Jetzt gibt es einen Vorschlag von den Grünen, dauerhaft neues 69-Euro-Ticket einzuführen. Was diese Probleme mit den verschiedenen Tarifzonen behebt. Allerdings sind 69 Euro, fährt man dann doch nicht jeden Monat ab in der Regel.
Ja, also für einen Monat und dann aber auch wieder in ganz Deutschland gültig. Für alle Bimmelbahnen und öffentlichen Nahverkehr in den Städten.
Ja.
Aha.
Liegt ein Vorschlag vor. Und da ist es aber so, das ist ein Preis, bei dem ich überlegen würde, ob ich einfach, um dieses Geraffel nie wieder zu haben, mir einfach sozusagen Dauerabo ziehe. und einfach sagen, ich fahre jetzt und kümmere mich um nichts mehr. Und an manchen Monaten werde ich damit einen Verlust machen, in manchen werde ich einen Gewinn machen, aber der Luxus, sich damit nicht mehr befassen zu müssen, ist es mir vielleicht wert. Und dafür kündige ich dann endlich Netflix. Und habe also schon wieder 10 Euro drin oder 12.
Mein Profi-Ticket kostet, ich glaube, knapp 80 Euro jeden Monat, wovon mein Arbeitgeber knappe 14 bezahlt. Also ich zahle einfach ja im Grunde für genau diesen, fast genau diesen Betrag für nur um in Hamburg fahren zu können. Von daher, wobei ich diese 5 Euro mehr wahrscheinlich auch in den allermeisten Monaten nicht reinfahren würde. So häufig verlasse ich meine Heimatstadt nicht.
Ja, ich fahre halt immer Fahrrad eigentlich. Deswegen, ich habe keine Abokarte. Aber jeder, der eine Abokarte hat, für den ist es sofort ein geiles Geschäft.
Ja, richtig. Sehr richtig. Bei dem Konzert in Bremen, bei Faber im Pier 2, standen wir relativ weit hinten, weil aus persönlichen Gründen konnten wir uns jetzt nun wirklich keine Corona-Infektion leisten, wegen Plänen und Terminen. Deswegen haben wir auch den Großteil des Konzerts mit Maske relativ weit hinten gestanden, hatten so aber auch einen kürzeren Weg zum Bierstand. Das war irgendwie trotzdem ganz nett. Man hatte Platz zu tanzen. Wir haben uns da trotzdem eine gute Zeit gemacht. Und dann habe ich irgendwann so nach links geguckt und dachte, oh krass, den Typ da, den kennst du doch. Und da habe ich so kurz überlegt, so wer ist das? Und dann dachte ich, fuck, das ist Dennis Yücel. Ah. Das ist doch garantiert Dennis Yücel. Dann habe ich noch Bilder gegoogelt, um meine Frau zu zeigen, wie der aussieht. Sie meinte, ey, krass, echt, das ist der. Und dann ist er irgendwann auch nochmal rauchen gegangen, denn der Raucherbereich war nicht fern. Und ich weiß, dass Dennis Yücel starker Raucher ist. Aus einer Folge Che Krömer, da habe ich das gelernt, dachte ich, ey, fuck, das ist er jetzt auf jeden Fall. Ich bin mir zumindest 74% sicher. Und dann habe ich so angefangen, so drüber nachzudenken. Boah, krass, das ist ein großer Mann, bestimmt 1,90, 1,94 so um den Dreh, würde ich mal schätzen. Und da habe ich mir so vorgestellt, dieser Mann war über lange Zeit in widrigen Umständen im Gefängnis, der wurde gefoltert. Ich weiß ganz viel über diese ganze Geschichte, weil ich so viele Interviews auch mit ihm gehört habe und so und das auch so ein bisschen verfolgt habe.
Bis Sigi ihn freigelöst hat.
Sigi, cool. Und ich glaube, Gerhard Schröder hat da auch seine Finger mit im Spiel gehabt und hat sich hinterher mediell darüber beklagt, dass er nicht ausreichend Dank dafür erfahren hat.
Das hat Gabriel alles abgegriffen.
Ja, genau. Dieser verrückte, alte, demente, ehemalige Bundeskanzler. Und ich fand das so krass, mir so vorzustellen, so dieser Körper dieses Mannes, den ich jetzt hier gerade so, keine Ahnung, 8 Meter neben mir stehen habe, der hat diese heftige Geschichte durchgemacht. Ich habe immer wieder hingeguckt. Irgendwann mich
der mit dir gemeinsam dieses Konzert genießt.
Ja, genau. Und ich dachte auch, ja, der ist jetzt hier in Bremen. Ich glaube, der ist tatsächlich auch irgendwo in Norddeutschland beheimatet. War jedenfalls mal, meine ich. Und dann ist mir, also bin ich irgendwann direkt an ihm vorbeigegangen, hab ihm ins Gesicht geguckt und festgestellt, ist er gar nicht. Ich hatte mir das aber da schon in meine Handynotiz geschrieben, weil ich dir davon erzählen wollte, wie krass so dieser Gedankengang war. Ich war kurzzeitig echt abgelenkt von dem doch sehr schönen Konzert. Immer wieder da hingeguckt, wie so ein Groupie. Und dann war es enttäuschend, weil er es dann letzten Endes doch nicht war. Er sah ihm sehr ähnlich, muss man zu meiner Verteidigung sagen, aber letztlich war er es nicht. Aber es hätte ja sein können. Und wenn dann so die erlebte medielle Realität zur echten Realität wird, ist das irgendwie eine spannende Sache. Deswegen bin ich auch immer wieder so ein bisschen, nicht starstruck, aber immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich Menschen in echt sehe, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
Ja, das sind, glaube ich, alle ein bisschen immer. Das geht mir auch. Sogar mir geht das so. Aber was du in deinem Kopf erlebt hast, ist ja auch real. Und das ist ja vergleichbar mit dem, mit deiner ukrainischen Familie gegenüber auf dem Balkon da.
Ja.
Dass du einfach in dem Moment ganz anders über all diese Sachen nachdenkst. Auch wenn das einfach nur ein Doppelgänger war.
Genau. Aber das hat alles, hat diese ganzen Gedanken losgetreten. Deswegen wollte ich es trotzdem sagen und das mir auch bis zum Schluss aufheben, bis ich es auflöse, weil es mir selber ja genauso ging.
Das hast du sehr gut gemacht. Ich finde, die Geschichte war es wert. Also das hättest du nicht rauslöschen müssen deswegen.
Sehr gut.
Hast du ja auch nicht gemacht. Bitte sag mal, habe ich schon mal mich darüber ausgelassen, wie es mega scary es ist, wer alles Auto fahren darf?
Nee.
Den Gedanken habe ich häufiger im Straßenverkehr oder wenn ich da rumlaufe. Wenn man diese Autos sieht, dann hat man so ein großes Vertrauen, weil man einfach die Erfahrung hat, die halten rechtzeitig an, die können alle gut Auto fahren, die sind vernünftig, die sind vorausschauend. Natürlich regt man sich auch auf über irgendwelche Autofahrer, die es nicht sind. Aber in der Regel begibt man sich relativ in deren Hände, fährt über Straßen, auch wenn das Auto kommt, weil man weiß, es hält an und es ist sozusagen. Und dann denke ich darüber nach, was für Menschen in diesen Höllenmaschinen drin sitzen und wie vielen, also welcher Art von Mensch ich mein Leben in die Hand gebe in diesen krassen Situationen, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin in einem anderen Auto. Dass ich denke, wenn ich sozusagen wüsste, vor Augen hätte, welche Person in diesem Auto sitzt, das mit 160 km/h neben mir heizt, da würde ich mich viel unwohler fühlen, als ich das tatsächlich tue. Und ich habe ja noch eine ganz andere Perspektive darauf, weil ich nicht Auto fahren kann und keinen Führerschein habe. Mhm. Für mich ist das so, dass ich denke, die dürfen das. Die dürfen auf mich losgelassen werden und den Rest der Menschheit und meine Kinder und alles. Das ist doch unverantwortlich.
Sehr interessant, weil letztlich bedeutet es ja, und das stimmt total, du siehst ja in allererster Linie die Fahrzeuge, aber nicht die Menschen da drin. Da muss man immer sehr besonders genau hingucken und manchmal erkennt man sie nicht, gerade wenn sie irgendwie schnell an einem vorbeifahren. Das heißt, erstmal ist so ein Wagen geschlechtslos, alterslos, hat also nicht viel oder wenig Erfahrung. Ein Auto ist erstmal ein Auto, aber es sind ja extrem unterschiedliche Menschen, die diese Autos fahren und führen. Das ist ein spannender Gedanke.
Ja, und es geht mir nicht darum, dass die zu wenig intelligent sind, sondern dass ich denen sozusagen die charakterliche Eignung abspreche, weil das egoistische Arschlöcher sind, die sich einen Scheißdreck scheren. Ja. Ich habe jetzt mehrfach wieder Begegnungen mit Menschen gehabt, heute gerade wieder. Da bin ich irgendwie so eine Rampe mit dem Fahrrad hochgefahren und mein Sohn war vor mir mit dem Fahrrad und er wusste nicht, wo lang und ich musste ihn umdirigieren, weil wenn ich nach rechts und nach links musste, dann musste er kompliziert mit seinem Fahrrad da rum und ich hing dazwischen fest mit dem großen Fahrradanhänger. Und hinter uns ging ein Fußgänger und pumpte mich an und sagte, könnt ihr mal weitergehen? Und legte dann irgendwie so hinterher mit von wegen, also super unfreundlich. Und ich habe ganz freundlich zurückgeantwortet, meinte, was ist denn los? Ja, wir gehen gleich weiter, alles gut. Und dann haute er noch einen nach und nach und nach und ich meinte, Mann, warum entscheidest du dich so unfreundlich zu sein? Warum? Ja. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich entscheiden, so unfreundlich zu sein. Und dann guckt er mich an, was bist du denn für ein Vogel? Sei doch freundlich, das macht dieses Leben besser. Und dann hat er nur noch mal den Vogel wiederholt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt fühle ich mich super beleidigt. Total schlimm, dass du mich jetzt Vogel genannt hast. Ich verstehe nicht, warum die Leute sich, wenn ich es richtig eilig hätte und vor mir würde irgendein trutschiger Vater mit seinem Fahrradanhänger mir den Weg blockieren. Und es würde wirklich darauf ankommen, dass ich jetzt die Sekunde vorher losgehe, würde ich sagen, tut mir leid, kann ich einmal ganz schnell durch oder könnt ihr einmal ganz schnell aus dem Weg gehen? Ich würde mich dafür in den Staub werfen und ich würde es wahrscheinlich nicht mal machen. Man nimmt das so hin, weil so viele Leute so sind. Weil es gewöhnlich ist, dass Leute sagen, hey, mach mal Platz da. Aber es ist eigentlich moralisch nicht verzeihbar. Und das sind Leute, die in diesen Gesichts-, Geschlechts- und alterslosen Autos sitzen und unser Leben mitbestimmen. Das ist nicht in Ordnung. Die musst du alle internieren und erstmal umerziehen.
Alle erstmal ins Lager. Menschen.
So, das war mein Alltagsrant der Woche.
Finde ich sehr schön, unterschreibe ich komplett auch. Man müsste wirklich einen Mechanismus schaffen, dass man Menschen, denen die charakterliche Eignung fehlt, davon ausschließt. Meistens ist es ja so, wenn die sich dann häufig was zu Schulden kommen lassen und irgendwie häufig beim Rasen erwischt werden, dann müssen sie ihren Führerschein abgeben und dann müssen sie zur MPU. Und die MPU ist tatsächlich wohl eine sehr schwierige, komplizierte, teure Geschichte, was man so hört. Und da werden viele Leute ausgesiebt, aber im Zweifelsfall setzen sie sich trotzdem wieder hinter Steuer, auch wenn sie es nicht dürfen, in der Hoffnung dann nicht erwischt zu werden. Ich hatte auch noch so eine Situation, wo ich an einer roten Ampel mit dem Fahrrad stand und links von mir war dann die Fußgängerampel grün und da war dann auch ein Typ, der dann ich sag mal, 2 Meter meinem Fahrrad ausweichen musste. Aber ich stand halt einfach an der Ampel, an meiner roten Ampel, auf dem Fahrradweg. Also ich habe alles richtig gemacht. Und er hat auch gesagt, ja, kannst du vielleicht mal ein bisschen Platz machen? Wo ich meine, wo soll ich denn hin? Also ich stehe doch hier an der Ampel, wo soll ich denn jetzt hin? Und ja, konnte mir jetzt auch nicht so richtig sagen. Ich verstehe solche Menschen auch nicht. Ich muss da aber tatsächlich oft an dich denken, wie du auch mal gesagt hast und auch von mir bestätigt wurdest, dass man sich dann eher nicht über die Leute aufregen sollte, sondern sich sagen sollte, also entweder sind die einfach ja gestresst, vielleicht haben die gerade einen schlechten Tag, vielleicht haben die eine schlechte Nachricht gekriegt, vielleicht, also man darf es nicht persönlich nehmen, sondern es richtet sich ja nicht persönlich gegen einen, weil die kennen einen ja gar nicht, ne? Also das ergibt ja gar keinen Sinn, das wirklich dann persönlich
zu beziehen. Deswegen habe ich auch gedacht, bei dem Vogel habe ich auch gedacht, es ist weder so, dass ich mich hinterher schuldig gefühlt habe, noch dass ich mich beleidigt gefühlt habe. Ich habe einfach nur gedacht, sei freundlich.
Ja, und die zweite Variante, damit umzugehen, ist einfach sich zu sagen, okay, wer meint sich deswegen, wegen so einem Scheiß aufregen zu müssen, der ist möglicherweise eine relativ arme Wurst. Und dann kann man, dann tun einem die Leute eher leid und dann ist man jetzt auch nicht so richtig davon erregt.
Da hast du mich mit meinem eigenen Argument eigentlich überzeugt, aber es passiert mir zu oft dafür. Und so viele arme Würste gibt es vielleicht dann doch nicht. Und die Leute machen das reflexartig. Und man macht das selber, dann geht man manchmal in Disput oder fängt an zurückzukeulen oder zurückzubeleidigen. Und ich habe das jetzt mehrfach gemacht, dass ich einfach gesagt habe, sei doch bitte freundlich.
Hast du gesagt? Hast du es in dem Fall auch gesagt?
Ja, das, was ich eben gesagt habe, habe ich alles gesagt.
Und da kam dann einfach nur ein neuer Vogel zurück.
Ja, da kam 2 oder 3 Mal der Vogel. Ich habe nicht mehr gesagt, ich fühle mich nicht beleidigt und im Unreden habe auch nicht gesagt, oh, aber dass ich habe gesagt, sei freundlich. Was ich eben alles gesagt habe, keine Ahnung. Und die andere Situation war noch viel, viel, viel passender. Die war nämlich an der Kasse und da hatte die Person war im Recht. In dem Fall war es jetzt auch noch faktisch so, dass man nicht irgendwie, also es war ein kleiner Moment, aber da war es so, dass ich an der Kasse irgendwie unachtsam war. Da wurde von hinten irgendwie so ein bisschen gedrängelt oder so und ich bin einen Schritt zu nah rangegangen an die Person, die vor mir stand. Also auch unabhängig von Corona und so. Und ich habe mich sozusagen auch schon so ein bisschen vor das EC-Lesegerät gestellt und dann musste noch einen Schritt zurückgehen. Und da hat der Typ auch so scheiße reagiert und hat gesagt, kannst du mal ein Stück Platz machen hier, kannst du ein bisschen auf Abstand gehen. Ich meine, das nicht leiden, es hat mich eben schon so genervt, dass du mir auf die Pelle rückst. So in der Art. Und da habe ich auch gesagt, anstatt irgendwie zurück zu nerven oder so sagen, ja, beruhig dich mal, Alter, habe ich einfach gesagt, es ist völlig okay, wenn du mir sagst, dass ich Abstand halten soll. Das ist dein Recht, ich mache das gerne, es tut mir leid, wenn ich dir zu nahe gekommen bin. Aber es war auch jetzt nicht so offensichtlich zu nah. Das war durchaus noch im Bereich des Normalen. Aber formuliere das doch einfach freundlicher. Dann gibt's einfach, dann muss sich niemand ärgern. Dann sagst du das, ich kann das respektieren, ist alles gut. Aber was ich nicht leiden kann, ist, wenn die Leute so unfreundlich sind wie du. Und da war auch, also da kommt dann auch nicht mehr viel. Und ich glaube, das versuche ich mir jetzt anzugewöhnen, dass ich nicht zurückkeule, sondern einfach nur sage, sei freundlich. Hör auf mit deiner Scheiß rumgenörgelt, Krantelei und macht das vergiftendig, das soziale Klima in unserem Land.
Finde ich sehr schön. Es gibt ja noch die andere Variante, einfach nicht konfrontieren und nicht sagen, welches Verhalten man sich wünschen würde, sondern einfach nur zurück scheißfreundlich zu sein. Das nimmt ja auch ganz oft den Wind irgendwie aus den Segeln. Dann merken die, okay, irgendwie vielleicht wollen die provozieren, um dann auch so mal ein bisschen Kontra zu kriegen, um sich dann noch weiter daran hochjagen zu können. Aber wenn das komplett einfach verpufft, dann merken solche Menschen sehr schnell, es bringt gar nichts, jetzt hier so assi zu sein und lassen es dann auch relativ schnell wieder. Das ist zumindest meine Erfahrung und das ist mein Umgang mit solchen Leuten meistens.
Das ist auch meine erste Reaktion. Das war auch in dem Fall an der Kasse so, dass ich gesagt habe, ganz freundlich, selbstverständlich, tut mir leid, gehe ganz schön zurück. Und dann hat ihm das nicht gepasst. Und dann hat er nachgelegt mit, ist mir eben schon so auf die Pelle gerückt. Und da habe ich ihm gesagt, ey, Kollege, jetzt mal. Ja.
Aber Thema Verkehr, und da gibt es auch positive Sachen zu berichten. Auch eine Beobachtung, die ich am Wochenende gemacht habe. Da bin ich nämlich als Beifahrer über Landstraße gefahren im Dunkeln. Und nun ist es so, wenn man Landstraße fährt, und es ist ja häufig gerade nachts oder im Dunkeln auf Landstraßen nicht so irrsinnig viel los, fährt man im Idealfall mit Fernlicht, damit man weit gucken kann und auch Rehe sieht, die dann eventuell die Straße überqueren, frühzeitig, um auch reagieren zu können. Und dann ist es ja so, dass es die Regel gibt, das muss man machen, dass man, sobald man in der Ferne Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos erblickt, die dann ja in aller Regel auch Fernlicht anhaben, weil es so dunkel ist, dann muss man abblenden, also normales Licht anmachen. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Also das ist nicht wie, keine Ahnung, Reißverschlussprinzip, was die meisten Leute nicht checken oder die Ego-Schweine irgendwie für sich ausnutzen oder sonst wie, sondern das ist etwas, das ist, weil es einfach für beide Seiten immer scheiße ist, wenn das nicht passiert. Und manchmal brauchen die ein bisschen länger, weil die das dann erst später sehen und dann wird man echt geblendet, auch wenn die noch hunderte Meter entfernt sind. Und da habe ich so gedacht, das gibt mir so ein wohlig warmes Gefühl, weil klar, man muss es machen, aber nur weil man es machen muss, heißt es ja nicht, dass es von allen Leuten auch gemacht wird. Man muss sich ja eigentlich auch an Geschwindigkeitsbegrenzung halten und wie oft wird das einfach ignoriert. Und in dem Fall habe ich immer so das Gefühl, das ist so wie so eine kurzzeitige, ganz kurze AutofahrerInnen-Freundschaft, die da so entsteht. So, hey, ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich sorge dafür, dass es dir nicht so schlecht geht, wie es dir gehen würde, wenn ich einfach egomäßig weiterfahren würde. Weil, na klar, auch wenn dir Autos entgegenkommen, siehst du besser, wenn du Fernlicht anhast. Und wenn da vielleicht Kurven sind oder so, dann kannst du dich da früher drauf einstellen oder so. Aber man macht es nicht, weil man selber weiß, wie scheiße das ist. Und ich finde, das ist auch eine schöne Parabel aufs Leben. Wenn die Menschen selber wissen, wie scheiße irgendein Verhalten ist, dann sind sie wesentlich more likely, es nicht selber zu machen. Ja, so, hier, Hitler. Können wir wieder kurz auf Hitler rekurrieren, der ja im Zweiten Weltkrieg Senfgas als Angriffsmethode verboten hat, weil er selber im Ersten Weltkrieg Opfer eines Senfgasangriffes war. Und es ging ihm sehr schlecht. Und dann hat er gesagt, nee, also das ist zu krass, das machen wir nicht. Ich möchte nicht, dass unsere Feinde Senfgas bekommen.
Genozid habe ich nicht erlebt, das ist wahrscheinlich okay. Aber
ja, also es ist doch super.
Arbeitslager,
also psychologisch, ist bestimmt auch in Ordnung. Psychologisch extrem interessant, dass selbst ein Adolf Hitler, der ja nun wirklich nicht als Menschenfreund in die Geschichte eingegangen ist, wieder so eine Relativierung, ne? Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, dass der auch sagt, okay, Senfgas ist super scheiße, das lassen wir mal schön weg. Hätten sie ja auch einsetzen können, ist effektiv. Hat er aber nicht gemacht. Und genau dieses Gefühl habe ich auch beim Thema Fernlicht und Abblendlicht. Und dieses wohlig warme Gefühl, was ich da als Beifahrer hatte, als ich diese Erkenntnis hatte, kenne ich auch als Fahrgast in Bussen. Und zwar, wenn sich BusfahrerInnen grüßen, genau.
Auch in der U-Bahn.
In der U-Bahn auch. MotorradfahrerInnen machen das im Übrigen auch. Das gehört auch so zu.
Minifahrer auch, bei MinifahrerInnen.
Ach echt?
Ja, Mini Cooper.
Ja, okay.
Meine Eltern hatten früher einen und das war eine verschworene Gemeinschaft. Und plötzlich siehst du die überall in der Stadt. Also heute gibt es die weniger, aber früher diese auffälligen, die kleinen Modelle.
Ja.
Und hier, Wohnmobil.
Ah ja.
Mhm. Auch Wohnmobile grüßen sich auch gegenseitig.
Und ich finde das irgendwie schön, das so als wären das alles FreundInnen. Das finde ich irgendwie also schön.
Man könnte das jetzt als merkwürdig romantisierten, komischen Ansicht abtun, aber ich kann das nur noch vertiefen. Das ist ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast. Ich kann das so nachempfinden, aber bei mir geht es noch weiter romantisierend, nämlich in die Kindheit. Denn aus irgendeinem Grund habe ich lange Nachtfahrten auf Landstraßen, vor allen Dingen verbinde ich mit meiner Kindheit. Vielleicht hat man das damals noch im Halbschlaf oder so anders wahrgenommen oder es war eindringlicher, als wenn man jetzt die letzten 20 Kilometer da irgendwo hinfährt oder es ist häufiger vorgekommen, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich dieses, du fährst diese langen Straßen, auf denen nichts ist, es ist ruhig, man hört nur den Motor, es ist Nacht und dann erscheint irgendwo da hinten Licht und dann gibt es diesen Moment der Kommunikation.
Genau,
und zwar Kommunikation. Nicht nur es ist nicht nur wie im Bus im Straßenverkehr, sondern es ist eine Kommunikation zwischen zwei Lichtern, die eigentlich einsam durch die schwarze Nacht fahren. Das hat das für mich noch viel wohliger, warmer gemacht als in anderen vergleichbaren Situationen. Und das ist für mich eine, jetzt wo du das gesagt hast, ist das alles hochgekommen, eine ganz schöne Kindheitserinnerung, diesen Moment des Abblendens. Darüber könnte man eine Kurzgeschichte schreiben, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie direkt komplett im Kopf. Schöne Geschichte.
Guter Autor. Ja, hervorragend.
Ja, finde ich schön, dass du das nachvollziehen kannst.
Nachvollziehen.
Meine Notiz dazu heißt Fernlicht, Landstraße, Freundschaft, BusfahrerInnen.
nicht so, wird dem nicht gerecht. Aber hat ja als Gedankenstütze gereicht. Abschaffen bitte.
Oh, ja.
Kratzeis.
Was für Eis?
Kratzeis.
Kratzeis.
Oh. Kratzeis?
Ja.
Ja.
Ich glaube, da kriegen wir Ärger mit unserem Ultra-Fan Anne, weil die seit langer Zeit die Tradition hat, immer wenn irgendwelche Wahlen sind, wird erst geweht und dann Kratzeis gegessen. Liebe Grüße.
Das ist herrlich. Das ist die beste Wahltradition, von der ich je gehört habe. Wie die wohl entstanden ist. Wahrscheinlich nach einer Wahl mal und irgendwie war es geil und beim nächsten Mal wiederholen. Gut, dass du immer wählen gehst außerdem. Und sei es nur, um die Tradition des Kratzeisessens fortzuführen. Nein, Kratzeis ist aus meiner Sicht in jeder Hinsicht Unsinn. Es ist so unpraktisch, es schmeckt so scheiße und du hast dann immer diesen Effekt, den du manchmal auch, ich weiß nicht, gibt es den bei Calippo auch, dass du die Scheiße raussaugst irgendwann und am Ende nur noch dieser Block bleibt mit
gefrorenem Wasser
sozusagen. Also einfach nur Eis.
Ja, gibt es bei Calippo auch, aber nicht so extrem. Ich habe mal so Selbstmach-Calippo-Behältnisse besessen, wo man dann Cola oder Fanta oder Spezi oder so reinmachen konnte. Dann konnte man da so eine Decke drauf machen, ab in ein Gefrierfach und dann konnte man das essen. Und wenn man das ohne diesen extra Zuckerbombenzusatz, den einfach Calippo-Eise haben, ist das extrem schnell genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Da saugt man so einmal dran und hat so für 0,5 Sekunden Geschmack und danach ist es direkt klares Wassereis. Also Wasser als ja. Eis.
Ja. Ja, das ist eine blöde Doppelung mit Wassereis. Bei Kratzeis ist es natürlich eigentlich sogar gerade nicht so, weil du es eben nicht raussaugst, sondern kratzt. Aber das Kratzen ist, also das ist, jeder hasst das doch, wenn er, inzwischen haben die ja diese ganzen Weichmacher drin, in diesen Cremissimo, Langnese, sonst was Scheiße drin. Aber jeder hasst das doch, wenn er richtig Bock hat auf Eis, so tiefgetrunken geht, sich so einen halben Liter Kanister holt und dann erstmal so versucht zu schaben und es kommt einfach nichts. Und dann sitzt du davor und musst warten und wartest immer nicht lange genug, weil du immer die Nerven verlierst und dann irgendwie doch die Brocken rausbrichst, die im Mund auch noch viel zu kalt sind, anstatt einfach die Disziplin zu haben, zu warten, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Aber wenn sie dann erreicht ist, ist es auch schon wieder fast zu spät, weil du den Kack ja auch hinterher wieder einfrieren willst und dann ist er schon halb geschmolzen. Es ist alles ein großes Problem. Beim Kratzeis umso mehr. Du kratzt da dran, als wäre es eine Strafe, so als wenn du im Winter zur Arbeit musst und erstmal dein Auto freikratzen musst. Das ist kein Spaß, das ist keine Belohnung. Ich habe das für meine Kinder gekauft, weil ich dachte, Kratzeis habe ich nie gegessen, aber es ist bestimmt voll cool. Alle Kinder essen das immer. Ich sehe die immer irgendwo nach der Schule Kratzeis fressen. Dann hast du dazu diese mitgebrachten Plastiklöffel, die eher abbrechen, als dir zu helfen. Fuck. Und dann ist es halt einfach wirklich Eis, also gefrorenes Wasser mit dem billigsten Zuckersirup, der da einfach rübergesträufelt wird. Da ist sozusagen nichts an Qualität drin, keine leckeren Knuspis, nichts, was irgendwas rechtfertigen würde.
Das ist doch basically das gleiche Eis wie diese, ich weiß nicht, wie heißen die denn, die man auch kaufen kann, die sind auch in so Plastik, so Stangen, so Eisstangen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und auch da saugst du innerhalb von Sekunden den Geschmack raus.
Ja.
Und das ist doch im Grunde die gleiche Art Eis, ne?
Ja, es ist derselbe Scheiß. Es ist einfach Wasser mit Zuckersirup. und verschiedenen Aromastoffen. Das Produkt ist scheiße, es zu essen ist scheiße, es ist frustrierend und bringt nichts, es ist auch viel zu viel, so ein Becherkratzeis.
Fanden denn deine Kinder es cool?
Richtig scheiße.
Ah, okay.
Es war eine riesen Enttäuschung.
Ja, verstehe. Und, vielleicht kann uns Anne im Live-Podcast erzählen, was ihre Faszination dahinter ist.
Faszination Kratzeis.
Genau.
Alles über Kratzeis in Folge 99 und 100. Ein Fortsetzungsroman mit den beleuchteten Brüdern und Anne.
Das bist du ja auch noch nie. Teil 1, Teil 2. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir das Thema Kratzeis abschließen.
Ich finde es schön, wenn unsere 100. Folge alles über Kratzeis Teil 2
und auch ohne, dass 99 alles über Kratzeis heißt.
Ja. Endlich kriegen wir den Grimme-Preis, für den wir uns schon so lange beworben haben.
Ich hatte noch einen philosophischen Gedanken und ich will dir mal die Frage stellen, wie sie mir in den Kopf gekommen ist. Und lass die mal ganz kurz auf dich wirken und dann sag mir, was du darüber denkst. Ab wann, also im Sinne von ab welchem Zeitpunkt, werden Kinder zu Nachbarn?
Gar nicht. Also ich muss vielleicht länger drüber nachdenken. Ich sollte nachdenken.
Ja, bitte.
Ich glaube gar nicht, weil sie irgendwann ausziehen. Und bis sie ausziehen, sind sie immer die Kinder von denen, die da wohnen und nicht Nachbarn.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal perfekt getroffen. Genau der Gedanke, den ich hatte. Aufgefallen ist es mir, als ich in Folge 97, glaube ich, dann nochmal von den ukrainischen neuen Nachbarinnen erzählt habe. Und ich einfach ja in so einem Satz sagte, ja, und hier, das ist das, was ich immer denke, wenn ich meine Nachbarinnen sehe, weil das halt eine Mutter und zwei Töchter sind. Und dann ist mir so aufgefallen, es ist total ungewöhnlich, dass ich da Plural benutze und nicht sage, die Nachbarin und ihre Kinder. Und dann habe ich das so weitergesponnen im Kopf und du bist mir nun mal sehr nah und hast Kinder und da habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, ob es irgendwann den Zeitpunkt gibt, wo, wenn deine Nachbarn über euch sprechen, ob sie dann auch deine Tochter und deinen Sohn irgendwann als Nachbar oder Nachbarin bezeichnen würden. Nein. Oder ob man immer das Kind von dem bleibt. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil per Definition sind ja auch deine Kinder die Nachbarn von deinen Nachbarn.
Ja, aber ist eine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass ich jemals als Nachbar wahrgenommen wurde in meinem Elternhaus von irgendjemandem. Mhm. Du nimmst sie auch in einem Kontinuum wahr. Vielleicht nicht, wenn du da hinziehst und ist ein 18-jähriger Sohn, der da wohnt. Vielleicht ist das dann irgendwie schon ein Nachbar, aber glaube ich nicht. Die Eigentümer oder MieterInnen der Immobilie sind die Eltern. Und das sind auch die Nachbarn.
Ach, also es hat vertragliche Gründe. Wer vertragspflichtig das unterschrieben hat?
Ich glaube, so denkst du darüber. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, zwei Häuser weiter, da wohnt halt eine Familie. Und ich habe schon den Eindruck, dass, ich weiß nicht, vielleicht sind sie als Familie auch in Gänze unsere NachbarInnen. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, das sind halt diese beiden und die haben Kinder. Die da drüben haben auch drei Kinder. Mhm. So. Und die Kinder werden diesen Status nicht los.
Manchmal hört man aber ja auch so von Familien, wo die Kinder noch mit 40 zu Hause wohnen. Oder
ja, das ist interessant.
Die Situation, das hatte mein Bruder zum Beispiel mal, der ist ausgezogen relativ früh, ich glaube so mit 18, 19 und ist dann aber, als er eine neue Wohnung bezogen hat und dann irgendwie 4 Wochen überbrückt werden mussten wegen Mietvertrag und so, ist er wieder mit seiner damaligen Freundin bei meinen Eltern eingezogen. Ist er dann automatisch wieder Kind von den Nachbarn oder ist er ein Nachbar?
Ja. Ja, ist er. Aber natürlich, du kannst dir auch vorstellen, was sowieso viel sinnvoller wäre, wenn du irgendwie mehr so Mehrgenerationenhäuser hättest und so weiter, dass du dieses ganze völlig, also in jeder Hinsicht hirnrissige System, dass immer alle überall ausziehen und sich überall in ihre eigenen Waben machen und in Ein-Personen-Haushalten wohnen, das ist ja alles nicht so richtig durchdacht und eine komische Kultur auch irgendwie. Das kannst du dir auch anders vorstellen. Und das ist ja auch in vielen Ländern anders. Und natürlich ist dann irgendwann der 40-jährige Nachbar der Nachbar.
Obwohl er noch bei seinen Eltern wohnt.
irgendwann wird dann der Nachbar zum Opa, zum Senior, der da noch so in sein Zimmer hat oder so. Der wird dann abgelöst als Familienoberhaupt, das natürlich männlich ist.
Und das ja, spielt eine Rolle beim Nachbarschaftsstatus?
Ich kann mir das vorstellen. Das halt irgendwie, du hast sozusagen auch eine Ansprechperson. Wenn ich jetzt darüber gehe und irgendwas klären will, dann spreche ich die Mutter oder den Vater an und nicht den 18-jährigen Sohn.
Aber warum denn eigentlich nicht? Könntest du doch.
Weil der nicht die Verantwortung trägt. Also natürlich kann ich ihm sagen, hier, wir machen das so, wenn du irgendwie deine Eltern sagst, das Bescheid, aber es muss die Eltern erreichen.
Also ich glaube...
Es ist noch nie vorgekommen, diese Situation, aber so wäre es.
Ja, ich glaube, dass in meinem Fall es wirklich so ist, dass das ein Altersding ist. Vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr, sind hier direkt gegenüber im Haus, also in der Wohnung gegenüber, eine Mutter mit ihrer damals 17-jährigen Tochter eingezogen. Also entsprechend würde jetzt 19 sein. Und es ist schon so, dass... Weiß ich nicht, wenn ich die Tochter sehe und dann meiner Frau davon erzähle, dann sage ich, ich habe unsere Nachbarin getroffen und nicht die Tochter unserer Nachbarin, weil ich die als autonome, junge, erwachsene Frau wahrnehme und damit ist sie automatisch in den Nachbarschaftsstatus bei mir gerutscht. Wäre die jetzt 11 oder 12, wäre das anders gewesen. Oder würde ich das anders formulieren? Und das so völlig intuitiv unhinterfragt. Und das finde ich so spannend daran.
Also gibt es da eine Grenze bei dir? Also wir nennen die halt immer alle mit Namen.
Ja, okay.
Ich will halt nicht sagen, ich habe den Sohn unserer Nachbarin oder ich habe unseren Nachbarn gesehen, sondern ich habe Tim gesehen.
Mhm. Nun Name wissen geändert. Wir, weil wir sehr zurückgezogen leben, immer nicht, wie die heißen. Von daher ist das keine Option.
Ja, das ist natürlich in der Vorstadt anders.
Ja. In der Vorstadt. Wenn ihr euch die Vorstadt angucken wollt, kommt doch morgen zu Benni. Fragt nach der Adresse. Hier werden sie euch mitteilen.
Zur Poolparty Kratz als Rückwärtsbuchstabier Sause.
Ich habe noch eine letzte Information und dann würde ich dir noch mal kurz das Feld überlassen und dann können wir auch hier abmoderieren, weil du bist müde und es ist jetzt fast genau Mitternacht. Was hältst du davon? Ja,
das finde ich sehr gut.
Okay.
Ich habe noch eine andere Sache, die schön in unsere Reihe der Sachen, die wir besprochen haben, reinpasst.
Okay, ich möchte aber ganz kurz nochmal über Weltpolitik sprechen. Und zwar über ein Detail, welches ich zufällig erfahren habe, gar nicht so im Konsum der normalen Nachrichten. Du wirst wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass Joe Biden persönlich gefühlt den dritten Al-Qaida-Boss den Garre ausgemacht hat.
Den Hals umgedreht
hat. Kam mit seinen tattrigen Greisenfinger und hat einmal heftig am Hals gedreht und vorbei war's. Nein, er hat es anders gemacht. Und zwar mit einem Drohnenangriff wurde irgendwie Zawahiri oder so heißt der Typ von Al-Qaida, wurde getötet. Auf einem Balkon irgendwie im dritten Stock oder so. Und weißt du, also ist dir bewusst, mit was für einer Art von Waffe das passiert ist? Hast du das irgendwo gelesen oder gehört?
Erbsenschusspistole, schätze.
Nee, es ist deutlich spektakulärer. Also, erstmal sind alle militärtechnikbegeisterten Menschen total beeindruckt, dass es möglich ist, weil das war ein Wohnhaus, da stand er auf dem Balkon und wurde von einer unbemannten Drohne mit einer, man muss sagen, Rakete getötet worden. Und diese Rakete hat aber niemand anderen getötet, der sich in diesem Haus befand. Und wie war das möglich? Diese Rakete ist nicht explodiert, sondern diese Rakete, eine sogenannte Hellfire-Rakete.
Geiler Name.
Ist sehr auch guter Name.
In die
Ukraine
gegangen, oder nicht?
Ja, ich Hellfire glaube, davon sind auch welche in die Ukraine gegangen. Diese Hellfire-Rakete explodiert nicht, sondern diese Hellfire-Rakete fährt während des Fluges, kurz vorm Aufprall, schätze ich, so kreisrund Schwerter aus. Ich habe das von Trevor Noah, dem amerikanischen Late-Night-König, möchte ich fast sagen, gelernt. Er hat das selber als Razorblade-Missile beschrieben. Also das sind einfach Schwerter, die dann gezielt auf die Zielperson zufliegt und ihn wahrscheinlich in kleine Scheibchen schneidet. Und jetzt denkt man sich einerseits, okay, ein Terrortyp weniger, ob das jetzt 20 Jahre nach dem 11. September so notwendig ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob das so cool ist, dass ein Staat einfach entscheiden kann, der muss jetzt in Afghanistan sterben, also machen wir das und lassen uns dann von der ganzen freien Welt in Anführungszeichen dafür feiern. Kann man auch drüber diskutieren. Aber es wird vor allem so als riesiger militärischer Erfolg gesehen, weil auch keine Casualties, also keine, wie heißt das auf Deutsch?
Verluste.
Ja, genau. Kollateralschäden vielleicht in der Zivilbevölkerung entstanden sind, weil man weiß, dass seine Frau und seine drei Kinder im selben Haus waren. Die sind nicht gestorben, die wurden nicht verletzt und das ist ziemlich gut. Aber die mussten dann ihren Vater, respektive Ehemann, auf dem Balkon von einer Rakete zerschnitten vorfinden. Das muss man sich doch auch mal vor Augen führen. Das ist doch furchtbar. Also
ich würde gerne mal mit so einem Crash-Test-Dummy ein Video davon sehen. Was passiert denn? Bleibt die in der Luft stehen und schneidet dann und fällt dann runter? Hat die so lange noch Antrieb? Fliegt die schneidend durch ihn durch? Oder?
Ich glaube das. Ich glaube, sie fliegt schneidend durch. Also das bewegt sich nicht. Also es ist kein Rotorblatt drin, dass man wie, weiß ich nicht, bei Indiana Jones der Typ in die Propellermaschine gerät, sondern die kommt einfach mit scharfen Schwertern daher und rast in einer irrsinnigen Geschwindigkeit dann wahrscheinlich auf dich zu, da an dir vorbei. Und dann war es das für dich.
Das ist wie so aus dem Film, wo du denkst, okay, jetzt haben sie es einfach echt übertrieben.
Ja, richtig.
Wo dann aus der Rakete die Schwerter kommen. Und dann, das ist ja völlig skurril. Vor allem, wenn du darüber nachdenkst, du bist so ein Militärtechniker. Und du denkst, okay, was machen wir? Ist da irgendwie Gift drin, zersetzt die, fliegt die in den rein und explodiert oder punktuiert die nur und explodiert dann innen ganz wenig. Aber wenn halt in dir was ganz Kleines explodiert, reicht es auch, um dich zu töten. Was ist sozusagen sicher, dass es auf jeden Fall tötet, aber auf jeden Fall niemand anderen tötet. Wobei ich sagen würde, so eine fliegende Schwertrakete, wenn da jemand daneben ihm steht, ist auch problematisch oder dahinter.
Richtig.
Und ihm gerade einen Drink bringen. Aber welche Methode nutzen wir, um so sauber und zielsicher wie möglich zu agieren? Wir bauen ausfahrbare Schwerter in eine Rakete. Wäre eher das, was ich von irgend so übertriebenen Vin Diesel-Film erwarten würde, als von der Realität. Das ist eine richtig gute Story.
Und wenn man das dann sieht im Film, würde man sagen, ja, okay, jetzt haben sie aber völlig den Bereich der Logik verlassen. Sowas wird es ja dann echt niemals geben. Aber turns out, doch, life imitates art.
Wenn wir noch ein bisschen länger aushalten auf der Erde, kommt irgendwann der Sharknado. Das ist die nächste Stufe nach der Machetenrakete. Das ist richtig gut. Aber wie brutal. Stell dir vor, du bist Augenzeuge davon.
Ja, eben. Das meine ich ja. Die Familie war ja auch wirklich da. So eine
unbemannte Drohne. Und dann fliegt es da. Ja, ganz schön krass. Schwer traumatisierend.
Im Chat kannst du gerade ein Foto sehen, von dieser Rakete, wie die aussieht. Aber auf dem Bild sieht es so aus, als würde sie doch rotieren, tatsächlich.
Ja,
wenn man den Pfeilen da folgt. Ja.
Das heißt, die fliegt dann so durch ihn durch mit der Gesamtheit und dann schneidet die dich und der Rest geht dann durch deinen Rumpf durch. Das ist ganz schön grausam alles.
Total. Total grausam. Ja, googelt mal Hellfire-Rakete. Aber großer Success im Kampf gegen den Terror.
Ja, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, okay, war das irgendwie gerade noch ein Thema? Also, wir kennen uns damit nicht aus. Es kann natürlich sein, dass das tatsächlich militärstrategisch total wichtig war, dass die Geheimdienste sich einig sind, dass sie das mega beobachten, dass da irgendwas geplant ist oder dass das immer noch ganz schlimme Terrornetzwerke sind. Ich weiß darüber zu wenig, aber gefühlt war es so ein bisschen, aber vielleicht machen die auch ihre Arbeit genau dann gut, wenn sie die Leute umbringen, bevor irgendwas explodiert.
Ja, kann man nur mutmaßen aber und man es wird auch natürlich eine Rolle spielen, dass die amerikanische Politik ja von Anfang an gesagt hat, wir lassen euch nicht ruhen, wir werden jetzt bis zum letzten die Drahtzieher hinter dieser Terrorattacke, der war ja irgendwie unmittelbar an der Planung vom 11. September beteiligt. Ja. Also das macht sich aus amerikanischer Perspektive natürlich sehr gut, dann irgendwie verkünden zu können. Es hat zwar 20 Jahre gedauert oder 21, aber jetzt haben wir ihn und auch alle anderen sollte es davon noch mehr geben. Seid euch nicht sicher, wir jagen euch, wie Alexander Gauland gesagt hat.
Wie lange die daran gearbeitet haben und was, also wenn man das mal vergleicht mit dieser, worüber ich geschwärmt habe, mit der Mars-Mission der NASA da, wie die Leute daran jahrelang tüfteln und arbeiten und dann diesen Erfolg haben, das ist ja vergleichbar, die haben ja, das ist ja deren Job,
ja,
diese Leute im Geheimen zu verfolgen, ausfindig zu machen, zu beschatten, ihre das und dann zuzuschlagen im richtigen Moment, bevor er irgendwie in einen sichereren Bereich kommt oder so, das ist ja, hat ja eine wahnsinnige Spannung auch für die und da hängt halt ganz viel dran, aber es ist halt einfach töten.
Es und ist töten.
Es passt perfekt zu deinem Beitrag, das passt perfekt zu Hitlers Senfgas. Erfahrung. Eine ganz alte Notiz von mir vom Anfang des Ukraine-Kriegs, wo ich gelesen habe, dass nochmal, da ging es um Streumunition. Und darum, dass die verboten sind. Und da habe ich nochmal gedacht, es ist natürlich nachvollziehbar, gerade wegen Kollateralschäden oder wegen Grausamkeit. Aber ich finde es, wenn man ein bisschen mit Distanz drüber nachdenkt, ganz schön krass, dass reguliert ist, wie man töten darf.
Ja.
Also so wie nach dem Motto, nein, du darfst den Ball nur dann mit der Hand führen, wenn du in diesem Bereich des Spielfeldes bist.
Ja. Schön, ja.
So eine Art von Regelwerk gibt es dafür, wie man tötet. Das ist okay, wenn du die Leute mit einer normalen Granate tötest, aber wenn da noch irgendwelche kleinen Schrapnellen drin sind, nicht okay. Dann gibt es die rote Karte. Bei das andere lassen wir dir durchgehen. Das ist okay, das ist in Ordnung. Das ist nicht verboten.
Ich hatte exakt denselben Gedanken vor wenigen Wochen. Da habe ich eine Folge Zeitverbrechen gehört. Da ging es um Kriegsverbrechen. Ich glaube, um welche, die im Jugoslawienkrieg begangen worden sind. Und da wurde das auch nochmal dargestellt. Das ist einfach ein im Kriegsrecht anerkanntes Töten gibt und ein nicht anerkanntes Töten. Und das eine kann eben halt ein Kriegstribunal nach sich führen, wenn man, oder nach sich ziehen, wenn man nicht als Sieger hervorgeht oder, weiß ich nicht, wenn Putin jetzt ins Ausland reisen würde, also ins europäische Ausland zum Beispiel, dann würde er sofort verhaftet werden und dann würde man ihn mit irgendwelchen Kriegsverbrechen konfrontieren, die mittlerweile ja nachgewiesen sind. Und dann könnte man ihn rechtskräftig dafür verurteilen. Hätte er diese Kriegsverbrechen, diese als offiziell geltende Kriegsverbrechen nicht begangen, sondern ganz normal Krieg geführt, nicht. Und das ist doch verrückt.
Ja, aber ich finde, das Verrückte ist nicht so sehr, dass es so ist, sondern dass es richtig ist, dass es so ist. Also wenn wir das jetzt durchdenken würden und entscheiden müssten, würden wir auch sagen, gut, dass diese Munition verboten ist und dass das sozusagen auch international durchgesetzt ist und so weiter. Und wir würden vielleicht auch nicht sagen, dass man alle anderen Munition verbieten müsste, weil das auch wiederum schlimme Konsequenzen hat. Also ganz real, wenn du dich da durchdenkst, kommst du wahrscheinlich zu so einem Ergebnis. Aber aus der Distanz ist das einfach super pervers.
Richtig. Also ich sag mal, der pazifistische Idealist würde natürlich sagen, sämtliche Munition sollte weltweit für alle Zwecke verboten werden. Dann würden eben halt solche kriegerischen Auseinandersetzungen überhaupt gar nicht mehr möglich sein. Dann müssten andere Wege gefunden werden.
Jack Nicholson im Gerichtssaal dir einiges
erzählen. Ja. Richtig.
Ich habe mir die Szene neulich mal wieder angeguckt in voller Länge. Die ist sehr, wirklich sehr, sehr gut.
Gemeint ist A Good Few Men, heißt auf Deutsch.
A Good Man. Eine Frage der Ehre.
Eine Frage der Ehre, genau.
Mit starker Kevin Film. Bacon, Tom Cruise, Jack Nicholson und dem Typen aus Twin Peaks, der da James gespielt hat. Und natürlich ist es Demi Moore.
Ich weiß nicht. Oder wer spielt super die lange her. Hauptrolle? Mir wäre außer Jack Nicholson niemand mehr eingefallen, der da mitspielt. Deswegen, I don't know. Ja. Aber das, ja, ist auch wieder ein schönes Bild der Menschheit, dass es anerkanntes Töten gibt und nicht anerkanntes Töten.
Also ich kann das eigentlich, diese ich sehe es immer noch, dieses Bild da unten, diese Messerrakete nicht mehr toppen. Ich möchte trotzdem noch zum Schluss, damit wir nicht mit dem Krieg enden, eine Sache sagen, die auch gut in andere Themen dieser Folge noch reinpasst, nämlich die Sprache und auch in unseren gesamten Kanon, der Sprache schafft Realität und Sprache drückt Realität aus. Der Begriff des Familienvaters möchte ich dir einmal vor Augen führen. Oder vielmehr das Fehlen des Begriffes der Familienmutter.
Ja, richtig. Stimmt.
Das ist so ähnlich wie was ich vorhin gesagt habe mit dem Vogel-V, wo ich nur im Unrecht war. Vater beinhaltet, dass du ein Familienvater bist. Aber warum glaube ich, dass es das Wort gibt? Weil ein Vater die Verantwortung trägt für seine Kinder.
Als Familienoberhaupt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast.
Ja, aber wenn du nur von Vater sprichst, wenn ich sage, der war Vater, der da gestorben ist, und denkst du, oh Gott, die armen Kinder und weiß ich nicht. Wenn du aber von einem Familienvater sprichst, glaube ich, dass du betonst, das habe ich zusammen mit meiner Frau herausgeschält, dass du die Verantwortung nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Frau trägst. Die arme Frau, die steht jetzt alleine da, ohne das Familienüberhaupt. Wie soll sie überleben? Sie ist doch gar nicht existenzfähig ohne ihren Mann.
Ja.
Du würdest dasselbe niemals über eine Mutter sagen. Du würdest bei einer Familienmutter, denkst du an die armen Kinder, aber nicht in der öffentlichen Wahrnehmung an den armen Mann. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist. Hier wird gesagt, da ist ein Familienoberhaupt, das Sorge trägt, die gestorben. Deswegen abschaffen bitte das Wort oder nur noch in historischen Kontexten benutzen, des Familienvaters.
Familienvater. Sehr interessant. Ich bin schon mal darüber gestolpert, dass man ja manchmal sowas sagt wie, also in deinem Falle, kann ich das ja sagen, Vor- und Zunahme sind bekannt, könnte man ja alle vier in deinem Haushalt lebenden Menschen zusammenfassen unter Familie Benjamin Gildemeister. Hm. Sowas hat man ja früher ganz häufig gemacht. Also ich kenne das tatsächlich, dass, keine Ahnung, sogar Post an die, weiß ich nicht, Weihnachtspost oder so, die an die ganze Familie ging, an Familie und dann Vor- und Nachname meines Vaters adressiert war. Das würde man ja auch nicht in der weiblichen Variante so tun. Ich glaube, man macht das heute auch.
Auf der Klingel meiner 90-jährigen Nachbarin oder 91-jährigen Nachbarin steht immer noch nur der Initialvorname ihres Mannes, der vor 30 Jahren gestorben ist.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wirklich eher ein Ding der Vergangenheit ist, dass man aber trotzdem durchaus nochmal den Begriff Familienvater hört, so unreflektiert. Das ist ein Problem. Das haben wir jetzt aber in dieser Sekunde gelöst, würde ich sagen.
Ein Glück. Ja, aber überleg mal, wie häufig das noch benutzt wird. Also achte mal drauf. Das ist tatsächlich, wird viel benutzt und das wird falsch benutzt und das ist schlecht. Und ich habe ein anderes Beispiel, da habe ich einen Dissens mit meiner Frau gehabt. Da habe ich nämlich eigentlich aus einer, dachte ich, feministischen Perspektive argumentiert, habe aber das hinterher als antifeministisches Gehabe um die Ohren geschlagen bekommen. Und mich interessiert, was du davon hältst. Wir sind an einer Mutter-Kind-Kur-Klinik vorbeigekommen. Es gibt ja diese, na, da kann irgendwie Stress und so weiter, kennst du.
Kenn ich.
Und da sind wir vorbeigekommen und da habe ich gedacht, ist doch eigentlich komisch, dass das Ding müsste doch jetzt eigentlich auch umbenannt werden zu Eltern-Kind-Klinik.
Mhm.
Weil mein Ansatz war, dass der Name suggeriert, das ist die Sache der Mutter, das war immer schon so, das gehört so, dass es damit zementiert sich das sozusagen so ein bisschen dieses. Aber jetzt, wo wir vielleicht doch immer mehr Väter haben, die mehr Elternzeit nehmen, die mehr Verantwortung übernehmen und so, das geht ja langsam, aber es geht ja in die Richtung, dass man eigentlich auch da sprachlich nachsteuern müsste, um dem Anspruch gerecht zu werden, dass es nicht nur die Mütter sind. Meine Frau hingegen hat den Standpunkt vertreten, dass sie sagt, das ist ja irgendwie so ein Standpunkt wie, aber was ist mit den Männern? Die machen das doch auch, was gar nicht meine Absicht war, was sie dann auch verstanden hat. Aber sie sagt, sie findet es gut, dass es immer noch so heißt, weil es dadurch sichtbar wird, dass es die Aufgabe der Mutter faktisch ist. und dass es ein Problem von Müttern ist und eben nicht von Vätern. Und deswegen findet sie das richtiger. Und ich fand beide Standpunkte plausibel und bin unentschlossen.
Ja, ich auch. Ich würde auch eigentlich beiden nicht zu 100% zustimmen. Gerade wenn man deine Intention kennt, ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass du halt nicht damit meinst, was ist mit den Männern? Ne? So not ja. all man mäßig. Das ist ja.
Das
ist
hat
ja,
sie mir aber vorgeworfen,
ja, ja,
also, da war ich ganz schockiert.
Kann ich verstehen, dass du schockiert warst. Ich kann aber auch den Reflex verstehen, dass man das einem unterstellt. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, was ist denn zum Beispiel mit homosexuellen Männern, die ein Kind haben? Also die sind dabei ja tatsächlich ja. Ausgeschlossen, rein sprachlich jedenfalls.
Ja, das wäre gut.
Ich bin da tatsächlich auch eher bei dir. Nun weiß ich aber nicht genau, ob Mutter-Kind-Kuren ganz konkrete Angebote für bestimmte Lebenssituationen sind im Sinne von, also wann genau macht man eine Mutter-Kind-Kur oder wann kriegt man eine verschrieben?
Nicht so früh, wie man denkt. Das sind häufig, ich habe das jetzt mehrfach schon in meinem Umfeld gehört und die wir da gesehen haben, waren auch eher so 8 bis 12 oder so, die Kinder.
Ja. Also ich kenne Mutter-Kind-Kuren, glaube ich, vor allem aus solchen Kontexten von alleinerziehenden Müttern, wovon man ja in aller Regel mehr Menschen kennt als alleinerziehende Väter, die dann einfach aus Gründen, die gar nichts mit Kinder oder Familie zu tun haben, zu einer Kur sollten. Und weil es halt unrealistisch ist, 3, 4, 5, 6 Wochen eine alternative Versorgung für die Kinder zu organisieren, dass man einfach anbietet, bringen Sie Ihr Kind doch mit. Und in diesem Kontext ist es natürlich ganz klar, dass es Mutter-Kind-Kuren heißt, weil es halt so häufig, so viel häufiger vorkommt, dass alleinerziehende Elternteile weiblich sind. Aber
ja, das stimmt.
Das heißt ja nicht, dass es die andere Variante nicht gibt. Also es gibt ja auch natürlich alleinerziehende Väter und die haben vielleicht auch mal Kurbedarf und also die sind ja nicht ausgeschlossen,
oder? Da fände ich es okay. Ich finde, also mein Problem ist nicht, dass die armen Väter nicht abgebildet sind dort, sondern mein Problem ist tatsächlich, dass der Name suggeriert, dass es okay so ist oder dass es sozusagen, dass das zementiert, dieses Verhältnis.
Ja.
Du kannst natürlich sagen, gerade bei Jüngeren, wenn die Kinder ganz jung sind und es irgendwie doch gestillt wird oder so, das Kind, da kannst du dir 1000 Sachen ausdenken, aber dein Beispiel mit dem homosexuellen männlichen Pärchen ist wunderbar und irgendwie ist mein Gefühl doch eher, dass man das ändern sollte. Dass man den Idealzustand beschreibt und damit eine Normalität schafft, dass auch so darüber gesprochen wird.
Ja.
Nein, selbstverständlich kann es jede Konstellation geben.
Und das ist auch ganz im Sinne von der von mir sehr hochgeschätzten Margarete Stokowski, die auch mal gesagt hat, es ist eine häufige Fehlinterpretation des Feminismus, dass man annimmt, es geht darum, dass statt der Männer die Frauen das Sagen haben, also so eine maternalistische Gesellschaft, das ist nicht das Ziel vom Feminismus, vom Modernen, sondern wirklich eine gleichberechtigte Abbildung aller Varianten, also aller Geschlechtsvarianten und gleiche Zugangsmöglichkeiten.
Darum geht's ja, dass das nicht der Fall ist.
Genau.
Und dass das überall abgebildet ist, sprachlich und durch strukturell und so weiter.
Genau.
Und du gibst eine Menge Munition in meiner Diskussion.
Das mache ich gerne.
So ein bisschen. Ich fand das Argument ganz plausibel, was sie da vorgetragen hat und habe dann das Kriegsbeil an der Stelle begraben. Aber ich glaube, ich packe das nochmal aus.
Also kann man sagen, zum Abschluss dieser Folge habe ich dich nochmal argumentativ mit einer Hellfire-Rakete ausgestattet, die du jetzt bald auf deine Frau abschießen kannst. Habe ich sehr gern gemacht. Benni, das war mir ein Vergnügen. Ich hatte ein bisschen Sorge, als du geschrieben hast, dass du schon so müde bist und ich wusste, es dauert bei mir noch ein bisschen, bis wir anfangen können. Jetzt haben wir, oder du vor allem, lange durchgehalten. Es ist 11:40 Uhr. Wir sind mittlerweile im Sonntag angekommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir, mein Freund.
Dankeschön.
Und wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören, werden wir nicht alleine sein. Wir werden Menschen haben, also bei uns haben, die uns gerne zuhören möchten. Das freut mich jetzt schon außerordentlich stark. Bitte nicht nochmal mit Corona infizieren in der Zeit. Geht für alle. kommt getestet, wenn es geht. Seid lieb, wenn ihr da seid. Macht nichts kaputt. Bringt euch was Schönes mit, wenn ihr was Schönes haben wollt. Ein bisschen was Schönes werden wir euch aber natürlich auch bieten. Möchtest du an dieser Stelle noch etwas sagen?
Nee, nur, dass ich mich auch sehr auf die 100. Folge freue. Mhm. Und dass ich nach gerade dieser Folge das Gefühl habe, wir haben jetzt auch so einen guten Koffer zugemacht. Und da sind jetzt 99 gute Folgen drin. Dass ich habe das Gefühl, das ist, kann man ein Schaufenster stellen. Und jetzt gehe ich frohen Mutes und sehr noch entspannter als ohnehin schon in diese Jubiläumsfolge rein.
Ja, wunderbar. Ich habe auch das Gefühl, das ist sehr rund gewesen in dieser Folge. Ich hoffe, dass das mit dem Mikro, mit laut und leise und Popgeräuschen und so beim Ein- und Ausatmen nicht zu schlimm ist. Falls ja, geht nicht anders. Pech gehabt. Vielen Dank, lieber Benni. Vielen Dank, liebe Zuhörenden da draußen. Happy Pride. Heute war CSD in Hamburg. Ich habe viele sehr bunte Menschen gesehen. Das hat mich tief erfreut. Und wir sehen uns, hören uns bald wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl.